Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft unterhalten. Hallo Florian.
Hallo Holger.
So, was gibt's Neues im Universum? Endlich mal wieder anfangen wie früher.
Wie früher? Wir fangen doch immer so an.
Echt? Verdammt.
Ja. Früher haben wir mit Werbung angefangen.
Stimmt.
Stimmt. Und es gibt tatsächlich das Neues, ich habe einen neuen Podcast im Universum, aber da erzähle ich euch dann am Ende, wo der Werbeblock
genau,
jetzt hingehört davon.
Kommt, genau.
Genau. Was gibt's Neues im Universum? Ich weiß nicht, welche Geschichten du hast. Ich könnte eine Geschichte.
Ich habe überhaupt gar keine Universumsgeschichte dabei, nee.
Nee, ich habe schon ein paar. Dann erzähle ich doch die Geschichte von Pluto. Pluto haben wir auch schon lange nicht mehr drüber geredet, glaube ich.
Der neunte Planet.
Ich leg gleich wieder auf. Pluto, einer der faszinierendsten Himmelskörper im Sonnensystem, unabhängig davon, ob manche Unbelehrbaren ihn immer noch als Planet bezeichnen wollen oder nicht. Pluto ist immer noch faszinierend. Er war immer schon faszinierend und ist nur faszinierender geworden, seit wir dort mit einer Raumsonde vorbeigeflogen sind, nämlich New Horizons. Die ist nur einmal kurz vorbeigeflogen, 2015, aber an den Daten, wie das so oft ist in der Wissenschaft, arbeitet die Forschung immer noch und es kommen immer noch neue Ergebnisse raus. Und diesmal haben amerikanische Forscherinnen und Forscher, wenn ich mich nicht täusche, nochmal das Problem untersucht, das eh schon länger untersucht wird, nämlich was ist im Inneren von Pluto los?
Das konnten die sehen, obwohl sie nur vorbeigeflogen sind?
Nee, also natürlich kann man nicht ins Innere von Pluto gucken, aber du kannst natürlich aus dem Äußeren auf das Innere schließen. Wir wissen, so was wir auf jeden Fall wissen ist, was wir auch von außen sehen und messen können, Pluto ist kalt. Ja, Pluto ist wahnsinnig weit weg von der Sonne, im Schnitt irgendwie so 30 bis 40 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde. Also es ist wirklich kalt, also auf der Oberfläche liegt nicht nur gefrorenes Eis, also gefrorenes Wasser herum, also Wassereis, sondern auch gefrorener Stickstoff, gefrorener Methan, die ganzen Gase, die bei uns in der Atmosphäre sind, sind dort festgefroren, weil es dort bis zu minus 220 Grad Celsius hat, was kalt ist. So. Pluto ist also, nach allem, was wir jetzt mal auf den ersten Blick von außen sehen können, eine Welt, die im Wesentlichen aus Eis besteht, mit ein bisschen vermutlich einem Gesteinskern innen drin. Und was man aber auch sieht, ja, du hast die Oberfläche, schaut sehr dynamisch aus. Also du hast dort hohe Berge, ja, du hast dort Eisvulkane, du hast was, was ein bisschen so wie fließende Gletscher ausschaut, ja. Also alles so, so eine dynamische Oberfläche.
Waren die denn lang genug in der Nähe von Pluto und die Dynamik selbst auch anzugucken oder sieht es nur so aus, als wäre da Dynamik vorhanden?
Nee, natürlich siehst du, da hast du quasi im Wesentlichen nur Standbilder, weil die halt einfach nur vorbeigeflogen sind. Aber du kannst natürlich, genauso wie wenn du auf die Erde aus dem Weltall anguckst, siehst du ja auch jede Menge geologische Strukturen, die auf Dynamik hinweisen. Ja, wenn du da so einen Flussverlauf siehst, dann musst du gar nicht sehen, wie in diesem Flussverlauf was fließt. Du siehst diese Struktur, das kann nur durch fließendes Wasser erzeugt worden sein. Ja.
Oder zumindest durch fließendes Etwas, oder?
Oder doch fließendes Etwas, ja, natürlich. Und aus den anderen Daten kannst du dann irgendwie schließen, dass es auf der Erde vermutlich Wasser gewesen ist oder ist, was da fließt. Und wie gesagt, Pluto hat eben auch jede Menge geologische Eigenheiten, die darauf hinweisen, dass das Ding deutlich dynamischer ist, als man es von so einer kalten Eiswelt erwarten würde. So, was man auch schon länger weiß, ist, dass innen drin große Himmelskörper wärmer sind als außen. Das ist einerseits halt Binsenweisheit, andererseits durchaus einen zweiten Blick wert, denn in dem Fall heißt das genauso wie bei anderen Himmelskörpern, wie zum Beispiel den diversen Saturnmonden oder Jupitermonden, dass wenn du im Inneren eine Wärmequelle hast, ja, dann wird's nach außen hin natürlich immer kälter, aber irgendwo dazwischen könnte es so einen Punkt geben, wo halt dann zum Beispiel das Wassereis
flüssig
nicht mehr Wasser, Eis ist, sondern flüssiges Wasser. Ja. Das heißt, es könnte einen unterirdischen Ozean geben. Also da hast du dann nicht jetzt irgendwie so, wie man sich das vielleicht so vorstellt, dass du hier, so wie bei uns, über einen gefrorenen See im Winter gehst. Okay, gut, sowas gibt es bei uns ja auch nicht mehr mittlerweile. Aber wie es früher noch so war, wo im Winter die Seen gefroren sind, dass du halt irgendwie so ein paar Zentimeter Eis hast und drunter ist Wasser. Also da hast du wirklich kilometerdicke Eisschichten, ja. Und dann darunter ist vielleicht irgendwie ein Eis-Wasser-Ozean. Und jetzt gibt's eben neue Auswertungen dieser Daten, die Raumsonde New Horizons gewonnen hat. Und die zeigen zum Beispiel, dass normalerweise, das ist ja bei Wassereis so, Wassereis, wenn es schmilzt, ja, wenn es flüssig wird, wird das Volumen geringer, weil Eis dehnt sich aus, wenn es sich bildet. Das ist bei anderen Substanzen nicht so. Normalerweise wird das Zeug dichter, wenn es fest wird. Wassereis wird weniger dicht, wenn es fest wird. Deswegen Eiswürfel oben schwimmen im Cocktail. Ja?
Ja. Okay. Ich dachte, was sagt er? Warum sagt er nichts mehr? Jetzt wird's spannend.
Ja, ich wollte nur Bestätigung hören, ob das bekanntes Phänomen ist oder.
Ja, ich kenne sogar die Anomalie des Wassers, davon habe ich
ja auch schon. Genau um die geht's, ja. Genau das ist der Grund. Und also normalerweise, wenn du jetzt also einen Himmelskörper hast wie Pluto, ja, der bildet sich irgendwann. Mhm. Ja, der ist groß genug, dass sich genug Gesteinsbrocken, Asteroiden, also das, was sich halt so Himmelskörper bilden, dass sich genug zusammengefunden haben, dass in seinem Kern dann ausreichend viele radioaktive Elemente sind, weil radioaktive Elemente hast du ja, die sind ja überall, ja, also die waren überall da drin in dem Zeug, aus dem sich die Planeten und anderen Himmelskörper gebildet haben. Mhm. Und wenn du ausreichend viele davon hast, dann reicht deren Zerfallsenergie, um einen Kern eines Himmelskörpers aufzuheizen. Also ein Großteil der Wärme, die bei uns in der Erde im Erdinneren herrscht, also der Erdkern hat ja auch so 5000, 6000 Grad. Und ein Großteil dieser Wärme stammt vom radioaktiven Zerfall des Zeugs, was da drin ist.
Wusste ich auch noch nicht. Ich habe mich immer gefragt, wie das kommt. Ich dachte so, ja, weil so viel Druck da drauf lastet oder irgendwie sowas. Ja,
natürlich spielt das in der Mitte eine Rolle, aber tatsächlich ist es, also, wenn du hast ja auch so ein kleiner Asteroid, der jetzt vielleicht irgendwie nur 100 Kilometer groß ist.
Da ist auch
radioaktives Zeug drin, natürlich, aber halt zu wenig, also das, als dass da irgendwas sein könnte und nicht ausreichend konzentriert. Du musst ja erstmal eine gewisse Temperatur erreichen, dass sich die einzelnen Bestandteile, sagen wir mal, aufspalten können. Dass das schwere Zeug in den Kern sinkt, das leichte Zeug außen bleibt und so. Und radioaktives Zeug ist schwer. Und die Erde ist ein Himmelskörper, da war halt viel dabei, die war halt dann ausreichend warm. Und das ganze metallische, radioaktive Zeug ist in den Kern gesunken und da sitzt jetzt und zerfällt so langsam vor sich hin und da gibt beständig Wärme ab. Das ist ein Grund, warum wir diese Wärme haben in der Erde, im Erdkern. Also wir sind quasi unsere Erdenergie, also Thermalenergie ist radioaktive Energie in zweiter
Strahlung. Instanz. Gefährlich.
Genau, und da gibt's also, wenn ein Himmelskörper ausreichend groß ist, muss es irgendwie nicht planetengroß sein, also reicht ein paar hundert Kilometer ist ungefähr so die Grenze, dann hast du eben wirklich einen Kern, der dauerhaft, oder nicht dauerhaft, aber zumindest mal über längere Zeiträume hinweg Wärme erzeugen kann. So. Das war auch bei Pluto der Fall, stellt man sich vor. Und dann hast du eben diese Wärme, die diesen Eis, die Massenozean unter der Kruste irgendwie erzeugt. Und dann vermutlich, weil halt Pluto doch sehr klein ist, verglichen mit anderen Himmelskörpern, kühlt der halt deutlich schneller ab als die anderen. Ja, also so ein Ding wie die Erde kann halt immer noch recht heiß sein. Andere kleinere Planeten, wie der Mars zum Beispiel, oder eben noch kleinere Himmelskörper, die gar keine Planeten mehr sind, wie Pluto, die kühlen noch schneller ab. Und normalerweise wird das Eis dann, also das Wasser dann fest und sollte sich dabei, sollte dann das Volumen geringer werden. Nein, Blödsinn, Entschuldigung, falsch rum gesagt. Also das Wassereis, wenn es schmilzt, müsste das quasi das Volumen vergrößern. Und fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Also der Planet bildet sich, der Himmelskörper bildet sich und dann irgendwann ist die Wärme groß genug, dass das Eis, das von Anfang an da war, also von Anfang an waren die Brocken, aus denen Pluto sich gebildet hat, waren eben Gesteins- und Eisbrocken. Und irgendwann war das Ding so warm, dass das Eis geschmolzen ist. Dabei muss sich das Volumen verringern. Ja, und das muss Spuren auf der Oberfläche hinterlassen haben.
Risse und sowas, ne?
Sowas in der Art, genau. Und diese Spuren hätte man gedacht, dass man sie sieht auf Pluto bei den Bildern. Die hat man aber nicht gesehen. Ja. Und jetzt sagen sie, die Beobachtungen, die man gemacht hat, passen besser zu der Annahme, dass Pluto schon ganz von Anfang an einen flüssigen Ozean gehabt hat, der dann erst später fest geworden ist. Ja, und dann eben sich ausgedehnt hat, das Wasser beim Festwerden. Ja, also du siehst halt irgendwie, du siehst Spuren, sagen wir mal, andere Arten von Risse. Also die Leute, die mit sowas beschäftigen, können dann schon rausfinden.
Ich vermute mal, dass Schrumpfungsrisse wirklich anders aussehen als Dehnungsrisse.
Ja, also, ja. Auch wo die Risse statt, ob die jetzt im tiefen Untergrund entstehen oder an der Oberfläche und so weiter. Und man weiß jetzt eben, wie gesagt, wie es halt so oft ist in der Forschung, ich kann jetzt hier keine definitive Conclusio präsentieren, aber was man jetzt eben rausgefunden hat, ist, dass tatsächlich ja die Entstehungsszenarien, die man sich bisher ausgedacht hat, die man bisher gedacht hat, das funktionieren für die Entstehung so eisiger kleiner Himmelskörper wie eben Pluto, dass die vielleicht eben nicht so funktionieren, wie man es gedacht hat. Ja, also diese kalte Geburt, wie sie es nennen, dass eben der Himmelskörper kalt entsteht, dann aufgeheizt wird, dann schmilzt er teilweise ab innen, wird später irgendwann wieder fest. Das scheint nicht so zu sein, ja. Also
warum ist New Horizons eigentlich dran vorbeigeflogen und nicht einfach drauf gelandet, in Anführungszeichen jetzt wahrscheinlich gesprochen?
Ja,
das wäre doch eigentlich viel interessanter, da mal hinzufliegen und zu sein, oder?
Selbstverständlich. Also das wäre natürlich optimal gewesen, wenn man da, man muss ja nicht mal landen. Es wäre schon gut genug gewesen, wenn man einfach dort in eine Umlaufbahn einschwenkt und dann einfach um das Ding rumfliegt, damit man sich alles jahrelang in Ruhe anschauen kann. Hätte man machen können. Das wäre jetzt technisch kein Problem gewesen. Das Problem ist, du musst halt bremsen. Das Ding war wahnsinnig schnell unterwegs. Es fliegt immer noch wahnsinnig schnell, weil sonst hätten wir in einer vernünftigen Zeit gar nicht bis dahin kommen können. Ja, und
Bremsen. Und fürs Bremsen brauchst du so viel Treibstoff, dass du den nicht hättest mitnehmen können, oder?
Hätte schon, aber dann wäre halt ein gigantisches Teil hingeflogen, weil du musst ja die ganze Masse, die du dann brauchst als Treibstoff, um zu bremsen, die musst du ja vorher auch auf die Geschwindigkeit bringen, dass du eben in einer vernünftigen Zeit dann hinkommst. Und um die Masse zu beschleunigen, brauchst du wieder Treibstoff, was wieder eine größere Masse
dann bedeutet. Dann müssen wir halt Riesensonden bauen. Das muss doch gehen.
Natürlich geht das, es kostet halt und es muss halt wer bezahlen. In dem Fall hat man sich halt dann aus ökonomischen Gründen, hauptsächlich ökonomischen Gründen dafür entschieden, dass wir halt einen Vorbeiflug machen am Pluto, was jetzt auch, wir haben schon genug Daten gefunden, natürlich wir können immer mehr Daten haben, aber in dem Fall, dadurch, dass wir weitergeflogen sind, konnten wir halt dann noch andere Himmelskörper auch noch beobachten. Ja, also wir sind ja dann auch im letzten Jahr, haben wir dann auch noch den ersten Kuipergürtel-Asteroid beobachtet, also noch weiter draußen als Pluto, da sind wir auch noch vorbeigeflogen. Und wenn wir Glück haben, reicht der Treibstoff, reicht die Energie und die Finanzierung der Mission noch, dass man noch ein weiteres Objekt anfliegen kann, sofern wir eins finden, das da gerade passend irgendwie rumfliegt, haben wir noch nicht. Also man hat halt andere Vorteile dadurch, dass man vorbeigeflogen ist, weil man dann woanders noch hinkommt. Aber
wie lange war New Horizons jetzt unterwegs?
Boah, New Horizons ist gestartet, glaube ich, 2005, okay, wenn ich mich nicht täusche. Und 2015 ist angekommen. Und das ist durchaus schon schnell. 10 Jahre bis raus zu Pluto, das ist schon fix. Also da, ich glaube, New Horizons war die Raumsonde, die am schnellsten gestartet, also die schnellste Startgeschwindigkeit hatte von allem, was wir je ins All geschickt haben. Also die ist wirklich mit einem ordentlichen Tempo schon losgeflogen. Und wenn die schwerer gewesen wäre, dann wäre man auch angekommen, aber es hätte länger gedauert und wäre teurer gewesen. Weil es geht ja nicht darum, dass die Raumsonde baust, sondern es muss ja auch auf der Erde wer hocken, das Ganze überwachen, die ganze Mission steuern. Das kostet ja auch Geld. Du brauchst Infrastruktur, du brauchst Personal, du brauchst Gebäude, du brauchst Datenleitungen.
Ja, ich denke immer, wir haben für jeden Scheiß Geld, weißt du? Das aber
ja, gut, natürlich.
Das muss natürlich dann auch, es ist rechtfertigt, sich leichter die Automobilindustrie zu subventionieren, als so ein Raumfahrtprojekt
ja,
zu machen.
Ja, klar, also wenn du, das ist ja auch ein beliebter und häufiger Vorwurf, den ich entkräften muss, beziehungsweise für den ich dann oft gebeten werde oder nicht gebeten, aufgefordert werde, mich zu rechtfertigen, wenn ich über diese Themen schreibe oder erzähle. Wir geben so und so viel aus für die Raumfahrt.
Sollten
und
wir nicht lieber erst die Probleme auf der Erde lösen?
Ja, also aber das ist natürlich, das ist sowieso wieder ein ganz anderes Argument. Aber ich hab das einmal, da ging es um eine Mars-Mission, ich weiß gar nicht mehr welche, und habe das dann, da waren gerade Olympische Sommerspiele und ich habe da mal ein paar so Zahlen, so ehrlich sinnfreie Zahlenspielereien, aber ich glaube, es lief darauf hinaus, dass du, ich glaube, allein die Übertragungsrechte der Olympischen Sommerspiele, die irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland bezahlt haben, also das, was die bezahlt haben dafür, dass sie die Spiele übertragen dürfen, hätte gereicht, um 2 von diesen Missionen zu starten. Genau. Und wenn du irgendwie, oder keine Ahnung, wie 100 Autobahnkilometer hätten gereicht für eine dieser Raumsonde, oder wenn du den Verteidigungsetat der Vereinigten Staaten nimmst, hättest du irgendwie 200 von den Dingern losschicken können und so. Also es mangelt nicht an Geld, wir haben uns als Gesellschaft halt nur nicht ausreichend dringend entschieden,
dieses Geld dafür entschieden, dass es dringender ist, Olympische Spiele im Fernsehen zu gucken.
Ja, will ich auch gar nicht jetzt, ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwerten, das ist ja durchaus, das ist ja Unterhaltung, Sport oder sowas, das sind ja auch legitime Dinge, um Geld auszugeben, will ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten.
Man findet halt nur nichts über die Welt raus, wenn man das macht.
Würde ich gar nicht, mit Sportwissenschaft ist auch Wissenschaft, da kann man wohl auch irgendwas machen. Und sogar, wie gesagt, wenn du dir anschaust hier, diese ganzen die Olympischen Spiele gerade, sind ja auch durchaus politisch-gesellschaftliche Ereignisse mit entsprechenden Folgen. Wenn du guckst, wie Boykott in Moskau, Boykott in Los Angeles, die ganze Welt.
Wir halten fest, auch Sport ist Wissenschaft.
Ja, naja, ist es im gewissen Sinn. Aber wie gesagt, wir haben halt, ich sage, es mangelt uns nicht an Geld, wir müssen halt nur entscheiden, wofür wir es einsetzen. Also wenn wir uns als Welt entscheiden, ich habe das damals, ich glaube, das Letzte, was ich ausgerechnet habe, war das gesamte globale Verteidigungsbudget. Da hätten wir, glaube ich, irgendwie über 10 Jahre hinweg jede Minute so eine Marssonde hochschicken können und wären immer noch nicht durch gewesen mit dem Geld, was wir für Verteidigung ausgeben. Und das ist, da kann man natürlich sagen, das ist tatsächlich was, im Gegensatz zu Sport halte ich das noch für entbehrlicher. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Also ja, aber wie gesagt, da gäbe es auf jeden Fall noch was rauszufinden. Also wie diese großen, eisigen Himmelskörper am Rande des Sonnensystems entstehen, sowas wie Pluto oder die anderen großen Asteroiden, die Zwergplaneten, die da noch rumfliegen, Eris, Makemake und so weiter, wissen wir nicht. Also mittlerweile sieht es eher so aus, dass die einen heißen Start gehabt haben. Ja? Also dass die wirklich, obwohl es da draußen so extrem kalt ist, da siehst du die Sonne am Himmel, die ist halt auch nur ein bisschen ein größerer Stern, ja, die könnten trotzdem schon von Geburt an diese Himmelskörper quasi heiß.
Aber warum wären sie dann so heiß gewesen? Viele Kollisionen
und sagen sie eben auch, ja, das ist hauptsächlich eben quasi die Kollisionen heizen ja erstmal auf, ja, so dass sich dann wirklich schon ganz rasch nach der Entstehung eben ein flüssiger Ozean gebildet hat und dann erst danach haben die quasi angefangen langsam abzukühlen. Das ist jetzt quasi ausgehend von diesen Pluto-Beobachtungen das Modell, das momentan am plausibelsten aussieht, ja, aber wie gesagt, wie so oft, wir sollten nochmal hin und dann auch dort bleiben, also.
Immer ein guter Grund. Wir brauchen mehr Forschung.
Jawohl.
Währenddessen haben britische Wissenschaftler festgestellt, welche Corona-Eindämmungsmaßnahmen am wirkungsvollsten waren. Und haben sich Daten angeguckt aus 41 Ländern und 9 unterschiedliche Maßnahmen sich angeschaut. Und mit Abstand wirkungsvollste Maßnahme war die Schließung von Schulen. Und zwar unabhängig von der Reihenfolge.
Das Bild hat bewiesen, das gilt nicht.
Ja, die Bild, genau. Unabhängig von der Reihenfolge oder von der Kombination der Maßnahmen, die ansonsten getroffen wurden. Also sie haben dadurch, dass sie auf so viele Länder gucken konnten, die alle in unterschiedlicher Reihenfolge und unterschiedlichem Tempo einzelne Maßnahmen ergriffen haben, konnten die halt immer rausrechnen, praktisch die Störvariable für die eine Maßnahme. Das war ganz, ganz praktisch. Ausgangssperren hatten einen geringen Effekt nur. Gaststätten und Geschäfte und Betriebe zu schließen, eine Senkung der Virenausbreitung um 26%, aber nur bei Gaststätten, Nachtclubs, Fitnessstudios und, wie sie schreiben, durch intensiveren Kontakt gekennzeichnete Unternehmen. Senkung 34%. Werden alle nicht essentiellen Geschäfte, Büros und Betriebe geschlossen, hast du eine Verringerung um 34% in der Ausbreitung. Veranstaltungen ab 100 Personen zu untersagen, senkt die Ausbreitung um 16%. Veranstaltungen ab 1000 Personen zu untersagen, senkt die Ausbreitung um 17%. Das heißt, es ist fast egal.
Groß, ja.
Ist witzig, ne? Das Einzige, was wirklich was nutzt, ist eine Beschränkung auf unter 10 Personen, weil das verringert die Ausbreitung um 28%. Mit anderen Worten, ne, Schulen, was war das? Fitnessstudios und so, ne, enge Körperkontaktgewerbe und große Veranstaltungen verbieten, ist besonders sinnvoll gewesen.
Gut, das, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch nicht unplausibel, das mit den Schulen, weil wenn ich jetzt überlege, wieso Gastgewerbe ist geschlossen, ich bin jetzt nicht unbedingt typisch vermutlich, aber wie oft gehe ich denn irgendwo ins Restaurant? Ja, das mache ich vielleicht irgendwie einmal im Monat, wenn es hochkommt. Also ich weiß, ich bin da nicht typisch, aber trotzdem da auch irgendwie Supermärkte, da gehe ich irgendwie vielleicht mal 3-mal die Woche rein und 10 Minuten wieder raus. Also da bin ich nicht so oft. Aber Schulen sind tatsächlich die Orte in den meisten Ländern, wo ein relevanter Teil der Menschen, also alle unter 18 und noch ein Haufen Erwachsener auch noch mit dazu, bei dem Lehrpersonal, wirklich den halben oder ganzen Tag sich aufhalten.
Sich aufhalten sechs und Tagen sich danach die Woche. Vor allen Dingen woanders hinbegeben,
genau.
Wo sie das dann weitergeben können.
Und ich glaube, irgendwie sowas.
Gehst du, wenn du einmal die Woche ins Restaurant gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an dir Symptome spürst oder nicht mehr infektiös bist, wenn du das nächste Mal ins Restaurant gehst, ja vergleichsweise gering.
Genau, ja.
Also jetzt bezogen auf dich, bezogen auf alle, die da sind, ist es natürlich dann wieder anders.
Ja, also das ist schon schön. Darum bin ich gespannt, wie es dann läuft im Herbst, wenn die Schulen da wieder aufmachen. Österreich hat heute gerade wieder, habe ich gerade heute vorhin in den Nachrichten noch gelesen, hier wieder ein neuer Fall in der Schule, wo die ganze Schule jetzt wieder in der Quarantäne ist.
Ja, weil Israel hat doch die Schulen aufgemacht und da ist es dann so richtig hoch hergegangen, ne?
Ich habe dazu passend noch, die hast du eh vielleicht auch gesehen, es ist nicht unbedingt Forschung im eigentlichen Sinn, es ist eine Umfrage, aber eine sehr interessante Umfrage. Die österreichische Zeitung Der Standard hat einen Schwung Virologinnen und Virologen und andere Expertinnen und Experten, also so
Public Health, habe ich gesehen,
alles sowas
genauer reingefragt.
Ja. Und es waren insgesamt 17 Stück, also so viel haben wir in Österreich nicht davon, aber halt wirklich 17 Leute, die sich wirklich auskennen, was dieses Thema Corona und Virus und alles angeht, und haben gefragt, wann sie denn wieder Dinge machen. Also zum Beispiel, wann werden sie wieder ältere Angehörige zu Hause besuchen? Mhm. Und die Auswahlmöglichkeit war so, das mache ich schon oder irgendwann in den nächsten 3 Monaten oder erst, wenn es eine Impfung gibt oder nie wieder oder habe ich eh noch nie gemacht bis jetzt. Mhm. Und zum Beispiel jetzt in dem Fall hier, wann werden sie wieder ältere Angehörige besuchen? Von den 17 sagen 13, das mache ich schon längst wieder und nur 4 sagen, ja, erst in den nächsten 3 Monaten wieder. Und dann geht es halt so durch mit anderen Aktivitäten. Zum Beispiel, das nehme ich denn jetzt hier, ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen gehen. Mhm. Das ist ja in Österreich, glaube ich, seit 15. Juni ist es ja wieder, wurde es wieder abgeschafft. Also in Österreich kannst du, da ist nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und ich glaube bei Arztpraxen und anderen ausgewählten Innenräumen und fürs Personal in Gastgewerbe auch nur noch bis 1. Juli, glaube ich. Also im Wesentlichen, aber für alle die allermeisten Fälle und für die allermeisten Menschen ist seit einiger Zeit eben die Mund-Nasen-Schutz abgeschafft wieder. Und da jetzt hier also von den 17 Experten, immerhin 10 sagen da auch, ja, sie gehen schon längst wieder ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen. Mhm. 5 sagen aber immerhin, das machen sie erst irgendwann in 3 Monaten und 2 sagen, erst wenn es eine Impfung gibt. Also
das ist aber wenig, nur 2 von 17 waren das, ne?
Ist halt die Frage, ich habe mir jetzt auch gefragt, weil mir geht das Ding genauso auf die Nerven wie allen anderen, wenn man es aufhat, aber ich habe auch überlegt, soll ich jetzt dieses Ding aufsetzen, wenn ich in den Supermarkt gehe?
Naja, solange es die anderen, das geht ja, das ist ja Fremdschutz.
Genau, diese genau.
Das ist halt das Problem.
Genau, also dann denke ich mir auch irgendwie, wenn da jetzt alle anderen ohne rumlaufen, dann ist es eben,
hast du eh verloren, ja.
Dann ist es halt irgendwie psychologischer Effekt. Ich kann mich quasi psychologisch irgendwie oder placebomäßig sicherer fühlen. Ich kann es irgendwie als Demonstration auffassen. Ich zeige allen hier, guckt hin, das ist noch nicht vorbei. Aber
oder du nimmst halt eine Maske, mit der du dich tatsächlich selbst schützen kannst.
Ja, die Möglichkeit ist ja auch noch da, ne? Kriegt man die, kann man die wo kaufen mittlerweile?
Ja, die bekommst du in Apotheken und im Apothekenfachversand und sowas. Die sind halt nur nicht billig, ne? Da kostet halt so eine Maske zwischen, ich weiß nicht, 4 und 7 Euro.
Ja, gut, das ist aber auch jetzt kein Drama, so das.
Ja, gut, die halten ja nicht ewig, die Dinge.
Ja, aber. Also, guck mal, was hat doch die anderen zum Beispiel jetzt hier, ich habe jetzt hier das von den 17, das war der Punkt, der letzte Punkt, wo die Mehrheit quasi gesagt hat, sie macht schon mit 10 Leuten. Ja, danach kommt ins Schwimmbad gehen. Das ist ja auch was aktuell wird. Jetzt ist vorgestern hier in Österreich war es extrem heiß, über 30 Grad. Und ich war auch im Schwimmbad und das sagen nur 8 von den 17, sie gehen schon längst wieder ins Schwimmbad.
Also drinnen oder draußen, weil draußen hätte ich damit
Freibad,
jetzt auch
Freibad.
Damit hätte ich jetzt aber auch keine Probleme. Also ich finde, draußen kann man draußen bewege ich mich ganz normal eigentlich mittlerweile wieder.
Ja, schon, ich gucke halt schon ein bisschen, dass irgendwie, wie man es halt macht, aber.
Ja klar, dass du jetzt nicht irgendwie mittendrin in einer Rotte 19-Jähriger stehst, die sich gegenseitig anschnauzen eben.
Also, wenn man 19 war. Ja, also da hätte ich dann angekreuzt, die habe ich ohnehin nie gemacht. Und ja, genau. Das ist cool, da gibt es ja so einen Typen, also weiß ich, ob das immer die gleiche Person war, die habe ich ohnehin nie gemacht, angekreuzt habe. Zum Beispiel hier zu Hochzeiten und Beerdigungen gehen. Einer hat angegeben, habe ich ohnehin nie gemacht. Oder Freunde umarmen. Einer hat angegeben, habe ich ohnehin noch nie gemacht.
Das ist vielleicht mal soziale, wie nennt man das, Soziopathie.
Vielleicht, ja. Oder im Freien mit Freunden picknicken, auch einer habe ich ohnehin noch nie gemacht. Also,
ja, aber ich finde das schon ganz beeindruckende Zahlen. Also weil mag sein, dass ich ein bisschen paranoider bin. Ich bin mit Sicherheit ein bisschen vorsichtiger, weil Risikofaktoren und so.
Ja, aber es wird doch interessant mit den Zahlen.
Dann machen wir weiter.
Also zum Beispiel hier, was ich mal interessant fand, okay, zum Arzt gehen, auch wenn es nicht dringend ist.
Ja.
Da sollte man sagen, okay, das mache ich sowieso nicht.
Also, ich auch nicht.
Haben auch gesagt, hier immerhin 6 Leute haben gesagt, sie machen das ohnehin nicht. Also das, also mit dem Flugzeug verreisen. Das ist ja auch was sehr aktuell ist. Ja,
jetzt bin ich gespannt.
Werden Sie wieder mit dem Flugzeug verreisen, die Antworten von den Leuten, die wirklich Ahnung haben. 5 von 17 sagen, machen Sie schon.
Mhm.
7 sagen, erst in den nächsten 3 Monaten. 4 sagen, erst wenn es eine Impfung gibt. Und tatsächlich einer sagt, nie wieder.
Ja, wow.
Das gleiche übrigens auch in einem Restaurant Innenraum essen. Ja, da sind die meisten ziemlich entspannt. 12 sagen, machen Sie schon. 3 in den nächsten 3 Monaten. Einer, wenn es eine Impfung gibt. Und einer, nie wieder. Vielleicht gerade mal irgendwo schlecht essen oder so, ich weiß es nicht.
Auch sein. Also nie wieder würde ich auch nicht sagen, aber also in Restaurants, in Innenräumen essen, in Flugzeuge steigen, das da würde ich aber sagen, das mache ich frühestens, wenn es einen Impfstoff gibt.
Ja.
Aber fliegen tue ich eh nicht, aber ja.
Und auch was hier, nicht persönlich bekannten Menschen die Hand schütteln. Das ist auch interessant. Also 4 sagen, machen Sie schon, 4 sagen erst in den nächsten 3 Monaten, 6 sagen, also die relative Mehrheit in dem Fall, erst wenn es eine Impfung gibt. Und auch wieder einer nie wieder und einer habe ich noch nie gemacht und einer keine Angabe.
Aber jo, fände ich ja gar nicht schlecht, wenn man nicht dauernd irgendwelchen Leuten die Hände schütteln müsste.
Ja, das ist ja auch irgendwie ich bin auch
seltsame soziale Thema. Konvention ist also,
Und jedenfalls, was die Expertinnen und Experten am allerwenigsten machen derzeit, was mich persönlich halt auch hart trifft, die letzte Folge, zu einer Sportveranstaltung, einem Konzert oder ins Theater indoor gehen.
Ja.
Das sagen nur 3 von den 17. Machen
Moment, war da nicht Kino vorhin dabei auch?
Kino ist eine Stufe drüber, also das ist ziemlich gleich. Also auch beim Kino sagen 3 machen das schon in den nächsten 3 Monaten. 8 sagen, sie gehen erst in den nächsten 3 Monaten ins Kino. 7 sagen, sie gehen erst in den nächsten 3 Monaten irgendwo Sport, Konzert, Theater. Erst wenn es eine Impfung gibt, sagen in dem Fall, also wieder hier Konzert, Theater, 6 Leute, also auch fast die relative Mehrheit, sagen, erst wenn es eine Impfung gibt, gehen sie wieder ins Theater. Was halt schon, also das ist wirklich der Schluss, also das ist das, wo die Expertinnen und Experten wirklich am zurückhaltendsten sind, ins Theater gehen, zu Konzerten gehen, also im Prinzip die Dinge zu besuchen, mit denen ich mein Lebensunterhalt verdiene.
Ja, klar. Das auch mit dem Fliegen, ich finde das bemerkenswert. Also ich für mich persönlich wäre wesentlich vorsichtiger, als die Experten da sind.
Ja, also du könntest dann nachlesen, da sind noch mehr Sachen dabei, im Hotel Urlaub machen, für eine Reise Österreich verlassen, im Büro mit mehreren Menschen arbeiten, mit Bus fahren und so weiter. Mhm. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, fand ich sehr, wie gesagt, es sind 17 Leute nur, aber es ist trotzdem...
Ja, trotzdem, es sind 17 Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen.
Ja, ist eine interessante Statistik, also guckt euch das an, wir verlinken das.
Fände ich auch nochmal interessant, sind da Rohdaten dabei, dass man mal gucken kann, wie alt sind diejenigen, die auf welche Weise geantwortet haben?
Du kannst, also das ist schon... im Rahmen dessen, was möglich ist, anonym. Also da steht nicht, die hat das gesagt, aber du kannst dir zumindest angucken, die Namen und die Forschungsgebiete der Personen, die geantwortet haben, aber du kannst jetzt nicht sehen, wer was
hat. Mich würde halt mal interessieren, ob ein 40-Jähriger, also die 40-Jährigen anders geantwortet haben als die 60-Jährigen zum Beispiel.
Das glaube ich ist nicht, also das war, ich meine, es war ja keine wissenschaftliche Studie, es hat die Zeitung hat halt die Leute gefragt, das war jetzt, die haben, können vermutlich die Zeitung fragen, ob sie irgendwann so eine Auswertung irgendwie veröffentlichen, aber ich sehe jetzt hier nichts von den Rohdaten, sondern halt nur, dass die befragt worden sind und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dort.
Bleiben wir beim Menschen. Deutsche Wissenschaftler haben sich angeguckt, ob man besser schläft, wenn der Partner bei einem im Bett liegt oder die Partner.
Ach, die hatte ich auch dabei auf meiner Liste, ja.
Früher hat man sich die Bewegung angeguckt, also wie viel bewegen sich die Leute im Schlaf und hat daraus abgeleitet, man schläft schlechter, wenn man zu zweit im Bett liegt. Diesmal haben sie sich aber angeguckt den REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf. Und der ist wichtig für unsere geistige... Aua. Jetzt bin ich gerade abgerutscht, Entschuldigung. Geistige Gesundheit, Leistungsfähigkeit und das emotionale Wohlbefinden. Und stellt sich raus, der Schlaf, den du in Gegenwart deiner Partnerin oder deines Partners hast, da bewegst du dich zwar mehr, aber dein REM-Schlaf ist 10% länger, als wenn du alleine schläfst. Das heißt, du schläfst besser, wenn dein Partner oder deine Partnerin dabei ist. Das ist das eine. Und das andere ist, die Schlafmuster synchronisieren sich im gemeinsamen Bett. Das heißt, wenn man länger miteinander in einem Bett schläft, träumt man ungefähr zur gleichen Zeit. Und noch schöner, je stärker die Paare die emotionale Bindung zueinander bewertet haben, desto stärker ist diese Synchronisation des REM-Schlafs. Was ein bisschen schade ist, ist, dass nur 12 Paare an dieser Arbeit teilgenommen haben.
Ja, aber das ist auch interessant. Cool. Also
ja, weil ich habe auch, mir geht's ein bisschen nämlich genauso. Ich habe immer das Gefühl, als würde ich schlechter schlafen, wenn ich nicht alleine schlafe. Ich bin aber, nachdem wir zu zweit im Bett geschlafen haben, trotzdem nicht erschöpfter. Ist ganz witzig, dass so also wie meine ja mein persönlicher Eindruck mit meinem Körperempfinden da überhaupt nicht übereinstimmt. Und so ergibt es jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Sinn, was da mit mir passiert.
Wir haben ja, es ist natürlich wirklich sehr intensiv. Also ich habe vermutlich den gleichen Artikel, zumindest das gleiche Thema wie du. Ich weiß nicht, ob ich auch den gleichen Artikel habe dazu, also den Zeitungsartikel, nicht den Forschungsartikel. Meiner hört auf mit dem Hinweis, dass laut den Forscherinnen und Forschern jetzt in Zukunft untersucht werden sollen, ob dieser positive Effekt auch dann nachweisbar bleibt, wenn die Paare älter sind oder krank sind, einer davon, oder nicht so zufrieden mit der Beziehung.
Stimmt, mal genau diese Gegenprobe sozusagen, ja, gute Idee.
Ich frage mich gerade, was das Ältersein damit zu tun hat und vor allem, was älter gilt.
Vermutlich meinen die damit, weil eher länger zusammen, oder?
Würde ich auch, also, ja, wahrscheinlich, aber.
Wäre jetzt zumindest die Frage, die mir näher liegen würde, als wie alt sind die Leute eigentlich?
Ja, aber wie auch immer, wir können jetzt sagen, die Wissenschaft hat festgestellt und wir verkünden das hier an unsere Hörerschaft, schlaft miteinander.
Genau, nebeneinander. Und natürlich auch miteinander, weil das macht auch glücklich und ist gut fürs Immunsystem.
Genau. Und man schläft auch gut danach.
Das stimmt.
Ja, dann erzähle ich vielleicht noch etwas, wenn wir schon bei den schönen Alltagsthemen sind.
Ja, das, da habe ich noch mehr von.
Ja, auch wieder hier, die schönen Corona-Themen. Ja, was ist, überschlagen sich ja die ganzen Zeitungen und Lifestyle-Magazinen mit all dem zu erzählen, was die Menschen jetzt so im Lockdown gemacht haben.
Genau. Ich auch mal denke, fahrt mal nach Lissabon, dann wisst ihr, was ein Lockdown ist, ihr Pfeifen.
Ja, aber was viele gemacht haben und was auch ich gemacht habe, jetzt unabhängig von Corona, im Garten arbeiten. Ich habe ja, seit ich nach Österreich umgezogen bin, Anfang des Jahres, das erste Mal in den Garten. Oh. Ich vorher nicht. Und habe natürlich jetzt auch hier im Garten rumgetan und mich jetzt auch angefangen, enorm über Schnecken zu ärgern. Die scheiß Viecher fressen wir alle Zucchinis weg, ja. Also die sind, und ihr braucht mir keine Tipps geben, ja, die funktionieren alle nicht. Ja? Also kannst du irgendwie Minze drüber tun, bringt nichts, kannst Zäune rumbauen, bringt nichts, kannst irgendwie Kupferband ums Hochbeet kleben, bringt nichts, denen ist alles egal, diesen Viechern. Ich habe schon überlegt, ob ich sie essen soll, aber dann habe ich festgestellt, dass man das
strafen
oder sterben kann dran und so weiter, der Rattenwürmer kriegt und so ein Kram. Nee, also diese dämlichen Nacktschnecken, die, ja, aber jedenfalls hier sehr erfolgreiche Botanik hat die Universität für Bodenkultur in Wien gemacht. Mhm. Die haben nämlich eine 32.000 Jahre alte Pflanze wieder zum Blühen gebracht.
Und dann sind da Bakterien rausgefallen, alle sind krank geworden und Zombie-Apokalypse.
Fast. Okay. Nein, also es geht tatsächlich um eine Pflanze, die aus dem Permafrost stammt, ja. Mhm. Also die russische Wissenschaftler haben Pflanzenmaterial, also das ist quasi eine andere Geschichte, mit Pflanzenmaterial gearbeitet, das aus unterirdischen Höhlen stammt, die vor 32.000 Jahren von Erdhörnchen gegraben und als Futterversteck genutzt worden waren.
Okay.
38 Meter unter der Oberfläche des Permafrosts, der während dieser ganzen 30 Jahrtausende nicht aufgetaut ist. Und außerdem haben diese russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch noch im Gewebe aus unreifen Früchten genommen, die Eichhörnchen da irgendwie eingebuddelt hatten. So, und die haben das Silene.
Woher wissen die, dass es Eichhörnchen waren?
Erdhörnchen, Entschuldigung.
Erdhörnchen, aber woher wissen die das?
Ich weiß noch, da gibt es doch diese Dokumentation mit Otto, der synchronisiert.
Stimmt, ja klar, so Erdhörnchen.
Also konnte ich nur. Und das Ding, um was es geht, ist Silene stenophylla, heißt das Ding, so eine Art, so ein Nelkenähnliches Dingens. Und die haben eben aus diesen unreifen Früchten, haben sie im Gewebe entnommen, haben aus diesem Gewebe mit vermutlich irgendeiner genetischen Magie oder sowas, da habe ich, kann jetzt in den Methoden echt nichts sagen, da kenne ich mich nicht aus, irgendwie was rausgenommen und haben dann mal so, also in diesem embryonalen Pflanzengewebe, haben sie kleine Setzlinge gemacht, die Setzlinge haben sie eingepflanzt und diese Pflanzen haben sie tatsächlich zum Blühen gebracht, ja. Also diese Pflanze, diese 32.000 Jahre alte Pflanze blüht, hat schicke kleine weiße Blüten. Und das war natürlich jetzt nicht nur Spaß an der Botanik, vermutlich war es auch sehr viel Spaß an der Botanik, warum die das gemacht haben. Aber unter anderem geht es natürlich auch um die Frage, wie Pflanzen damals an die Klimabedingungen angepasst waren, um das rauszufinden. Ja, weil das Klima ändert sich, das haben wir oft genug gesagt, der Permafrostboden taut auf und da kommt eben das ganze Zeug raus, was damals existiert hat, bevor das Ding eingefroren ist. Und da, wenn man schon sonst nichts tun kann.
Naja, wäre ja vielleicht wollen, wirklich ganz interessant zu gucken, wie Vegetation sich gestaltet oder wie wir Vegetation gestalten könnten.
Genau. Weil vor allem auch ist ja quasi auch mit 32.000 Jahre ist zumindest noch evolutionär ein kleines Stückchen. Ja. Da kannst du wie gucken, wie
kann man eventuell sogar noch essen, meinst
du? Ne, das nicht, aber ich weiß nicht, ob man Nelken essen kann. Ich glaube, die sind tendenziell eher giftig, oder? Aber auf jeden Fall, du kannst dir halt das angucken, was die heutigen Verwandten dieser Pflanze von damals kannst du dir angucken und gucken, was sich da geändert hat im Laufe der Zeit. Mhm. Also das ist durchaus interessante, erstmal schöne Forschung und interessante Forschung.
Währenddessen haben deutsche Wissenschaftler herausgefunden, wer dazu neigt, in Pandemiekäufen verstärkt Toilettenpapier zu kaufen. Wir haben 1029 Erwachsene aus 35 Ländern befragt und das dann abgeklopft auf so Gemütszustände und sowas, ne, Big Five und so Zeugs, mhm, und haben festgestellt, dass Menschen, die sich stärker bedroht fühlen, dazu neigen, mehr Toilettenpapier zu kaufen, und Menschen, die im Allgemeinen besonders besorgt und ängstlich sind, das ist Emotionalität, nennt man das, also besonders emotionale Menschen oder mit einer hohen
so Emotionalität, quasi.
Genau, weinerliche Schisser, genau. Jetzt habe ich es begriffen. Also weinerliche Schisser und es gibt noch ein Persönlichkeitsmerkmal, das dafür ausschlaggebend ist, ob jemand mehr oder weniger Toilettenpapier kauft. Gewissenhaftigkeit. Also wenn deine Persönlichkeitsmerkmal Gewissenhaftigkeit ist, dann gehört dazu Organisation, Fleiß, Perfektionismus und Vorsicht. Und all das hat Einfluss auf dein Bevorratungsverhalten. Ja. Allerdings haben die untersuchten Variablen nur 12% der Unterschiede hinsichtlich der Toilettenbevorratung gezeigt. Das heißt, also, Zitat, von einem umfassenden Verständnis dieses Phänomens sind wir jedoch noch weit entfernt. Weil wir brauchen mehr Forschung. Was
ich habe tatsächlich auch festgestellt, wenn ich habe jetzt nicht angefangen, irgendwie Zeug zu horten damals. Ich habe jetzt irgendwie nicht Zeug gehortet damals, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich irgendwie dann wirklich mehr Klopapier brauchte, als ich dachte, dass ich brauche. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so viel mehr am Klo war, sondern weil ich so viel mehr zu Hause am Klo war.
Okay.
Ich war wirklich einen großen, ich habe auch irgendwie deutlich mehr Duschgel gekauft als sonst, weil ich habe einen großen Teil meiner Zeit auf Reisen verbracht, in Hotels, bei welchen Veranstaltungen und so weiter. Ja. Und ja, also ich habe halt irgendwie, wenn ich mich irgendwie in der Woche vielleicht irgendwie an 3 Tagen zu Hause geduscht habe und zu Hause am Klo war, dann war das eh schon eine Woche, wo ich viel zu Hause war unter normalen Umständen. Den Rest der Zeit habe ich halt irgendwie andere Leute Klopapier und andere Leute Duschgel benutzt.
Bei mir ist das überhaupt, bei mir hat sich da so gesehen überhaupt nichts geändert.
Ja, du warst ja nicht irgendwie öfter am Klo, nur weil Corona war oder
so. Ja, vielleicht aber schon, weil ich mehr gefressen habe oder so, aber das dürfte sich dann irgendwie, also so signifikant war es jetzt nicht.
Ja, ich habe es echt gemerkt, ich habe gedacht, okay, ach, ich habe damals, wie halt irgendwie geheißen hat, hier so jetzt nur noch zum Einkaufen raus und alle Geschäfte zu, mhm, aus den Supermärkten, natürlich auch geguckt hier, ja, also was habe ich jetzt eigentlich zu Hause, brauche ich das, weil ich auch dann natürlich dachte, ich muss jetzt nicht so wie sonst jeden Tag kurz mal einkaufen gehen, sondern ich schaue auch, dass es das möglichst
auseinanderlegt, die Termine. Das ist eigentlich der Witz auch, das habe ich bei mir so festgestellt. Ich wohne zwar in der Großstadt, aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, einzukaufen, als würde ich auf dem Land wohnen. Das heißt, einmal für die ganze Woche. So, und nicht, ja, die Milch ist alle, ich gehe mal schnell.
Ja, das war früher, war das ja, ich arbeite wirklich, ich mache seit über 10 Jahren Homeoffice, ja, ich arbeite zu Hause und es war halt immer nett, ich bin halt immer so am Nachmittag einmal so kurz einkaufen gegangen, habe das gekauft, was ich für einen Tag brauche, mhm, und dann wieder zurück nach Hause, das war halt quasi so meine Zeit am Tag, wo ich mal irgendwie rausgegangen bin, wenn ich zu Hause war, weil sonst wäre ich nur zu Hause gehockt und ja, jetzt mache ich das halt auch genauso, halt nicht so oft und dafür halt dann alles auf einmal kaufen, aber ich habe damals am Anfang mir auch gedacht, okay, ich habe genug Klopapier, da komme ich lange aus damit, ich habe irgendwie einen anderen Kram und so weiter und da habe ich gemerkt, nee, also es ging schneller weg, als ich dachte, das Zeug, weil ich halt einfach mehr zu Hause auf dem Klo war.
Ist ja auch schräg. Und was hast du ausgeschissen? Gemüse, weil du nicht kein Fleisch isst, ne? Deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Vegetarier anders sind.
Ach.
So, und zwar haben sie 3 Hypothesen zu typischen Vegetariermerkmalen in der Studie
sich angeschaut. Typisch oder tückisch?
Typisch.
Okay, ich habe dich noch gerade nicht verstanden.
Also es gibt 3 Gerüchte über Vegetarier, die lauten, sie sind schlanker, sie unterscheiden sich im Persönlichkeitstyp und sie neigen eher zu Depressionen.
Das erste kann ich widerlegen aus eigener Erfahrung, weil ich war 5 Jahre lang vegan früher und das war meine fetteste Zeit.
Ach.
Ja.
Das ist ja auch faszinierend. Aber es geht ja nicht um Veganer, es geht ja um Vegetarier. Also Veganer sind, die Wissenschaft hat festgestellt, Veganer sind fett. So, nee. Wer tatsächlich weniger oder kein Fleisch und tierische Produkte zu sich nimmt, ist tendenziell schlanker, unabhängig von Alter, Gewicht, von Alter, Gewicht und Bildungsgrad, von Alter, Geschlecht.
Die Fetten sind schlanker, ja, ganz unabhängig vom Gewicht.
Unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildungsstand, sind die Vegetarier im Durchschnitt schlanker als die Fleischfresser. Vegetarier sind introvertierter. Allerdings ist das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus, was denen auch nachgesagt wird, nicht ausgeprägt. Das ist emotionale Labilität, Schüchternheit, Gehemmtheit. Keinen Zusammenhang konnten sie finden zwischen Depression und Vegetarismus. Das heißt, Vegetarier sind schlanker und Vegetarier sind tendenziell introvertierter, aber sonst auch nichts. Aber also anders.
Das erste kann ich mir noch, ich weiß, wir müssen die Studie lesen, aber das erste erscheint mir auf jeden Fall plausibel, weil
absolut,
wir leben ja immer noch in einer Fleischesser- oder Allesesser dominierten Welt. Wenn du jetzt irgendwie das Angebot in den Supermärkten, die Speisekarten der Restaurants anguckst, die sind immer noch quasi auf den unter Anführungszeichen Normalfall des fleischessenden Menschen ausgelegt. Auch wenn sich natürlich schon wahnsinnig viel getan hat, aber immerhin, aber trotzdem, das ist immer noch quasi der Normalfall. Und das heißt, du musst dich, wenn du diesen Normalfall quasi nicht wahrnehmen willst, zwangsläufig mit deinem Essen beschäftigen. Du kannst dich einfach irgendwo hingehen und irgendwas essen, wenn du Veganer oder Vegetarier bist.
Naja, schon. Also wenn du so unterwegs bist, ist ja vor allen Dingen unterwegs ist ja immer so ein bisschen Problem, nicht fleischbasiert sich zu ernähren. Ne? Also entweder es gibt irgendwas mit Fleisch oder es ist wahnsinnig fettig und zuckrig.
Aber genau.
Du musst halt eher auf den Salat dann, ne?
Ja, nicht, das würde ich gar nicht mal so sagen, sondern einfach generell. Ich merke das halt, wenn ich jetzt irgendwie, wenn du in den Supermarkt gehst und so weiter, du kannst halt irgendwie die 0815 Angebote, ja, die sind halt tendenziell nicht vegetarisch und tendenziell auch sicher nicht vegan. Das heißt, du musst halt immer, musst immer mit ein bisschen mehr Gedanken einkaufen, essen zubereiten, als es quasi der Normfall wäre. Das heißt, du wirst quasi durch die Umstände dazu gebracht, mehr über dein Essen nachzudenken. Und wenn du mehr über dein Essen nachdenkst, steigt die Chance, behaupte ich jetzt, dass du dich gesünder ernährst. Und wenn du dich gesünder ernährst, dann steigt die Chance, dass du schlank bist. Also so würde ich das jetzt quasi mal so laienpsychologisch argumentieren, warum dieser Zusammenhang besteht unter
anderem. Ja, das und ich merke das zum Beispiel an mir. Also wenn ich mich nicht vegetarisch ernähre, dann habe ich auch mehr auf dem Teller, weil dann hast du zum Fleisch noch eine Beilage. Das hast du, also wenn ich vegetarische Gerichte zu mir nehme, dann habe ich in der Regel auch nur ein Gericht.
Ja,
das ist auch nochmal ganz interessant.
Und kommt doch an, du kannst.
Und das ist natürlich, das basiert dann halt auch auf Gemüse oder sowas. Und Gemüse hat halt eine minimale Energiedichte.
Das muss ja halt auch nicht unbedingt. Also du kannst dich auch irgendwie, das war ja einer der Gründe, warum ich ganz vegan war, dick, weil ich hatte dann eben nicht auf meine Ernährung geachtet. Du kannst halt irgendwie Unmengen Bier und Wein trinken. Ja, das ist auch, du weißt, das vegan, du hast Kalorien drin. Du kannst irgendwie, Pommes mit Ketchup und irgendwie ernähren. Das ist alles vegan, aber halt nicht unbedingt gesund und nicht unbedingt schlank machen und so. Also du kannst dich auch als Vegetarier Fett fressen, wenn du nicht aufs Essen achtest. Ja, dann machen wir was anderes. Reden wir über Doppellöcher.
Doppellöcher, sehr gut.
Wir reden über schwarze Löcher wieder mal. Wir haben schon lange nicht mehr über schwarze Löcher geredet. Es geht jetzt um das, was ich schon oft erzählt habe hier in der Sendung, nämlich, dass im Zentrum jeder großen Galaxie auch ein super massereiches schwarzes Loch sitzt. Das in unserer Milchstraße Sagittarius A Stern 4,5 Millionen Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Ich habe sicherlich im letzten Jahr erzählt von dem supermassereichen schwarzen Loch in der Centaurus A Galaxie, wo man das erste Bild gemacht hat. Mhm. Also wir wissen, dass in jeder Galaxie im Zentrum ein großes supermassereiches schwarzes Loch sitzt. So, jetzt hat man herausgefunden, dass es auch vermutlich Galaxien gibt, wo zwei schwarze, supermassereiche schwarze Löcher drin sitzen.
Wie machen die das denn? Müssten die sich nicht gegenseitig verschlucken? Sozusagen?
Nein. Also, schon, also ich meine, die bewegen sich natürlich irgendwie umeinander, die können sich, so wie ein Doppelstern sich umkreisen kann, können sich auch schwarze Löcher umkreisen, ja. Also das wäre jetzt noch nicht das Problem. Was man jetzt tatsächlich herausgefunden hat, ist natürlich die Frage, wie findet man das raus? Weil schwarze Löcher kann man ja sehr schlecht sehen. Direkt natürlich. Und du kannst nur die indirekten Effekte sehen. Also es geht um etwas, das sich aktiver Galaxienkern nennt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gehört. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, also im Wesentlichen aktiver Galaxienkern ist nur ein anderes Wort für schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie. Es geht um Folgendes. In unserer Milchstraße im Zentrum hockt ein schwarzes Loch. Das sitzt da und macht nicht viel, weil da auch nicht viel ist, mit dem es was machen kann. Also so ein schwarzes Loch ist ja nur dann irgendwie aktiv oder sichtbar, wenn Zeug da ist, das ins Schwarze Loch reinfallen kann. Weil ansonsten ist es einfach da und ist schwarz und das war's.
Schwarz, ja, so vor sich hin. Ja.
Genau. Aber wenn da jetzt irgendwie Zeug ist, Staub, das in der Nähe ist, Sterne, was auch immer, irgendwelches Zeug, dann kann das natürlich in den Gravitationseinfluss des Schwarzen Lochs geraten. Dann wird es ums Schwarze Loch herumwirbeln. Je näher es kommt, desto mehr wird es auseinandergerissen. Also Sterne werden auseinandergerissen, Planeten werden auseinandergerissen. Das ganze Zeug wirbelt um das Schwarze Loch herum, bildet so eine Scheibe um das Schwarze Loch und spiralisiert so langsam hinein, wird währenddessen von der Schwerkraft des Schwarzen Lochs extrem beschleunigt, extrem aufgeheizt und kann dadurch extrem viel Strahlung abgeben. Ja? Und diese Strahlung, die kann man auch aus großer Entfernung noch
beobachten. Hatte das nicht auch irgendeinen Namen, worüber wir neulich noch gesprochen
haben? Quasar zum Beispiel nennt man das auch. Also ein aktiver Galaxienkern ist auch ein Quasar. Quasar war der erste Begriff. Quasi Stellar Object hieß das damals, also von Quasi Stellar. Und wie man die in den 60ern, das habe ich vermutlich erzählt, als wir mal irgendwann über Radioastronomie gesprochen haben, als man in den 60ern das erste Mal diese aktiven Galaxienkerne entdeckt hat, hat man nicht gewusst, was das ist. Man hat nur eben am Himmel Dinger gesehen, aus denen wahnsinnig viel Radiostrahlung rauskam und nicht gewusst, was das ist. Man hat gewusst, es ist kein Stern, sondern eben so quasi Stern.
Nee, ich erinnere mich, ich meine mich daran zu erinnern, dass wir über irgendwas in Zusammenhang mit irgendeinem Wissenschaftlernamen, nach dessen ein bestimmtes Dings am Schwarzen Loch benannt ist, aber.
Ach so, Schwarzschildradius.
Schwarzschildradius.
Genau. Ja, also das kann gut sein, dass das in dem Zusammenhang aufgekommen ist, ja. Aber wie gesagt, also diese Quasare, das hat man eben das erste beobachtet, hat nicht gewusst, was es ist. Später ist man drauf gekommen, das sind die Zentren weit entfernter Galaxien. Und weil diese Zentren, also diese Umgebung der schwarzen Löcher, so extrem viel Strahlung abgibt, sind die eben viel, viel heller als der ganze Rest der Galaxie. Mhm. Deswegen sehen wir aus großer Entfernung erstmal dieses Zentrum, diesen aktiven Galaxienkern. Und den Rest sehen wir nur, wenn wir wirklich halt genau hinschauen. Und ist auch aktiver Galaxienkern ist im gewissen Sinn auch etwas, was nur junge Galaxien haben oder weit entfernte Galaxien, je nachdem, weil
klar, im Alter wird man unbeweglich, man
inaktiv. Nein, aber es ist natürlich so, das Zeug ist irgendwann weg, ja, und es ist nicht beliebig viel Zeug da, und in unserer Milchstraße, da ist im Zentrum schon so gut wie alles weg, was da ständig ins Loch reinfällt. Ab und zu fällt mal ein bisschen was rein, dann gibt es so einen kleinen Aktivitätsausbruch bei unserem Schwarzen Loch, aber so im Großen und Ganzen ist das ruhig, das ist nicht mehr aktiv, unser Schwarzes Loch. Aber in jungen Galaxien, also Galaxien, die aus unserer Sicht weit entfernt sind, weil das Licht braucht ja Zeit bis zu uns, also in jungen Galaxien, da ist natürlich jede Menge Zeug da im Zentrum, und darum sind die jungen Galaxien eben deutlich aktiver. Und was die jetzt gemacht haben, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen möglichen Ländern, haben jetzt
also die Wissenschaft.
Ja, also ein internationales Team.
Ich sage ja, die Wissenschaft.
Leuten. Die haben sich 11 solche Galaxien angeguckt und die Gammastrahlenemissionen, also diese aktiven Galaxien können strahlen prinzipiell in allen möglichen elektromagnetischen Strahlungsarten, aber Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, sowas ist eben da sehr häufig, und die haben sich die Gammastrahlung angeguckt und die Helligkeitsschwankungen, die Muster in diesen Gammastrahlen, ja, und haben sich quasi aus, dieses war sehr viel, also 1-2 Jahre lang haben die Daten gesammelt, dann haben die, 9 Jahre lang.
Du musst aber auch erstmal drauf kommen, genau danach zu gucken. Das finde ich eigentlich auch oft so faszinierend bei Wissenschaft. So, ja, wie nennt man das? Ist das die Nullhypothese, wonach wir mal gucken?
Nein, also natürlich, das war, der Astronomie ist es, dadurch, dass wir sowieso nur gucken können, ist es mal prinzipiell jetzt nicht, Durchmusterung nennt man sowas. Ja, also das macht man gerne in der Astronomie, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt zum Beispiel wie Gaia, das Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumagentur, wir bauen jetzt mal ein Teleskop, das macht nichts anderes, einfach alles anzugucken, was es angucken kann. Einmal den kompletten Himmel durchschauen. Ja, und dann baut man eben auch so Röntgenteleskope, Gammastrahlenteleskope in dem Fall. Fermilat hieß das Ding, so ein Weltraumteleskop, das hat nichts anderes gemacht, also einfach, wir gucken jetzt einfach mal den gesamten Himmel im Gammastrahlenbereich an. Wir schauen, wie der Gammahimmel ausschaut, weil haben wir noch nicht gemacht, und jetzt schauen wir uns das an, damit wir die Daten haben. Und genauso gibt es eben, es gibt Durchmusterungen im Röntgenbereich, Durchmusterungen im Ultraviolett, im Infrarotbereich, aber und
sie,
so weiter.
Sie messen dann nicht 9 Jahre lang, sondern sie messen ein paar Wochen und brauchen dann 9 Jahre, um diese Daten zu durchpflügen, oder?
Es kommt drauf an. Also das hängt dann wirklich sehr vom Detail ab, wie so eine Durchmusterung abläuft. Aber tatsächlich, idealerweise machst du eben nicht einmal nur ein Foto quasi, sondern schaust halt wirklich, du scannst halt immer so kontinuierlich durch. Und du willst ja nicht nur sehen, wie es jetzt aussieht, sondern auch, wie es sich verändert und so. Und in dem Fall haben sie wirklich eben Daten genommen aus solchen Durchmusterungsdatenbanken, die halt wirklich 9 Jahre quasi kontinuierliche Beobachtungen entsprechen. Und haben jetzt quasi geguckt, also die Suche nach Mustern deswegen, weil natürlich, wenn sich 2 schwarze Löcher im Zentrum einer Galaxie umkreisen, dann moduliert das quasi die Gammastrahlung. Also du hast dann nicht einfach nur die Gammastrahlung, so wie sie halt ist, sondern du hast quasi periodische Veränderungen, weil die sich halt auch periodisch umkreisen, logischerweise. Und sowas kannst du dann eben entsprechend sehen. Und bis jetzt hat man 2 von solchen aktiven Galaxienkernen gekannt, wo die Gammastrahlung sich periodisch geändert hat. Jetzt haben die 11 weitere Quellen gefunden. Ja, und 13 weitere, wo man es noch definitiv bestätigen muss. Das heißt, es scheint tatsächlich häufiger zu sein, dass du ich will sagen, das ist halt häufiger zu sein, dass du zeitlich variable Gammastrahlenaktivität bei aktiven Galaxienkernen hast, was ein bisschen technisch klingt. Besser wäre es, wenn ich sagen könnte, es scheint häufiger zu sein, dass Galaxien mehr als ein schwarzes Loch im Zentrum haben.
Aber dann würde ich sofort fragen, was machen die denn miteinander, diese schwarzen Löcher? Die müssen ja auch miteinander wechselwirken.
Genau, also das, wie gesagt, man weiß, ich habe es deswegen mal so vorsichtig ausgedrückt, weil doch nicht endgültig klar ist, dass diese periodische Veränderung in der Gammastrahlenaktivität wirklich davon kommt, dass da 2 schwarze Löcher aneinander kreisen, oder ob es doch irgendwie was anderes ist, ja, ob dieser Materiestrom, der ins Loch fällt und die Gammastrahlung erzeugt, ob der aus irgendeinem Grund irgendwie moduliert ist und so weiter. Also es gibt noch andere Möglichkeiten, aber klar, ich meine, wenn da jetzt 2 schwarze Löcher sind, die rotieren umeinander, genauso wie 2 Sterne umeinander rotieren, und was halt passieren wird im Laufe der Zeit ist, die werden halt umeinander rotieren und irgendwann werden sie miteinander verschmelzen. Das ist das, was, weil die halt sich immer näher kommen, weil die eben, das wissen wir auch, schwarze Löcher, die einander umkreisen, geben Gravitationswellen ab. Also Sterne, die einander umkreisen, geben auch Gravitationswellen ab, aber halt sehr wenig. Das heißt, es dauert ewig, bis da irgendwas passiert, das wirklich Konsequenzen hat für die beiden Sterne. Aber schwarze Löcher, weil die so viel Masse haben, geben deutlich mehr Gravitationswellen ab, deutlich mehr Energie ab. Die Energie fehlt ihnen für die Bewegung. Das heißt, die rücken immer näher aneinander, bis sie irgendwann verschmelzen, die beiden schwarzen Löcher. Ja, und das ist halt dann vermutlich so ein Zwischenschritt, weil die Galaxien, wir wissen ja auch, dass Galaxien miteinander verschmelzen, immer wieder, also die wechselwirken. Und jede Galaxie, wenn jede Galaxie in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch hat, dann müssen, wenn die verschmelzen, dann irgendwo aus den 2 Löchern eins werden. Was halt jetzt anscheinend noch nicht so klar ist, da bin ich aber kein Experte auf dem Gebiet, ist die Zeitskalen. Ja, also wie lange dauert es denn wirklich, bis dann wirklich die schwarzen Löcher verschmolzen sind? Und anscheinend schaut es aus, dass wir momentan in unserem beobachtbaren Universum, wenn diese Kausalitätskette von Veränderungen in der Gammastrahlung hin zu 2 schwarzen Löchern wirklich so hält, dass eben dass quasi die Verschmelzung der schwarzen Löcher doch länger dauert als die Verschmelzung der Galaxien und wir halt mehr von diesen doppelschwarzen Löchern im
Einzelgalaxien
haben, als wir dachten.
Kümmern wir uns um Strom. Jawohl. Israelische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Strom aus feuchter Luft gewinnen kann. Und zwar ist es wohl so, ich kann es nur kolportieren, dass Metall, wenn du eine Metalloberfläche hast und die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist, gehen Ionen von der Metalloberfläche auf die Wassertropfen in der Luft über oder umgekehrt, je nach Metallart. Und was sie jetzt rausgefunden haben, ist, dass sobald die relative Luftfeuchtigkeit über 60% steigt, sich eine Spannung zwischen 2 isolierten Metallflächen aufbaut. Die Metalle, die sie dafür genommen haben, waren, also am besten funktioniert es mit Edelstahl, Zink und Aluminium. Sie haben genommen einen sogenannten, also sie haben Zink und Edelstahl genommen und daraus einen sogenannten asymmetrischen Kondensator gebaut.
Keine Ahnung, was das sein soll.
Ich auch nicht, aber klingt geil. Also es klingt wirklich geil, aber ist auch eigentlich ein bisschen egal. Was das Ding gemacht hat, ist, sie haben es geschafft, unter normalen Umweltbedingungen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 60%, das ist wichtig, da drin eine Spannung zu erzeugen von 1 Volt.
Okay.
Was ich schon mal extrem faszinierend finde. Das heißt,
ich habe gestern eine Kartoffelbatterie gebaut.
Ja, so ähnlich. Also was sie gemacht haben, ist halt, sie haben Zink- und Edelstahlplatten genommen, haben die durch, was haben sie dazwischen gelegt? Ich glaube, irgendwie so irgendein Vlies dazwischen gelegt, Papier oder Zelle und Lose oder keine Ahnung. und haben das aufgewickelt wie so eine, ja, wie so eine Zitronenkuchenschnecke, weißt du, diese Dinger. Und das Ding heißt halt asymmetrischer Kondensator. Sie haben es tatsächlich durch Papier getrennt, sehe ich gerade hier. Ja, und das Ding haben sie hingestellt, haben Stromabnehmer dran gemacht und haben 1 Volt gemessen, was da rausgefallen ist. Und zwar jedes Mal, wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 60% gefallen ist. Das heißt, du könntest rein theoretisch, wenn du so ein Ding noch weiter optimierst, einen Stromgeber haben sozusagen, der immer dann Strom liefert, wenn die Luftfeuchtigkeit über 60% steigt. Und das macht sie. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Gerne abends und nachts. Okay. Das heißt, du hast das Ding irgendwo an deinem Haus oder ne, an deinem Boot, an deinem Handy. Also 1 Volt ist natürlich jetzt viel zu wenig, um signifikant was zu betreiben damit. Aber du könntest damit irgendwie kleine Lampen betreiben oder vielleicht sogar Akkus aufladen. Was ich total spannend finde. Und das einfach nur, weil die Luftfeuchtigkeit sich ändert. Die freie Energiespinner, die müssten eigentlich durchdrehen, wenn die das hören.
Wahrscheinlich, ja. Und dann wird hier schon der Klimawandel, ja, der macht die Luft ja nicht so unter, wird alles heißer und dann geht es nicht mehr.
Nö, feuchter wird es vor allen Dingen auch, ne? Oder? Ja. Und sie haben noch einen. Ich habe noch einen. Britische Wissenschaftler haben gleichzeitig noch festgestellt, wie man Strom aus Schweiß erzeugt, womit wir das Problem mit der Hitze, was du gerade geschildert hast, auch in den Griff bekommen würden. Die haben einen sogenannten biegsamen Superkondensator gebaut.
Ach, du schwitzt in der Turbine. Genau.
Das ist der Hamsterrad. Im Hamsterrad sind wir sowieso. Die haben einen biegsamen Superkondensator gebaut. Und zwischen den beiden, wie heißt das? Enden des Kondensators. Ich habe ja auch keinen Plan. Da muss ein Elektrolyt dazwischen, damit sich eine Ladung aufbauen kann. Und der Schweiß des Sportlers dient als Elektrolyt. Sie haben also das praktisch in Sportkleidung eingenäht. Und wenn du genug geschwitzt hast und das dann so durchgesickert ist in diesen
Stromschlag,
hast du 0,25 Wattstunden pro Kilogramm dieses Materials erzeugen können. Und ich weiß auch nicht, was das heißt, weil das mit dem Strom, das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Aber anscheinend hat es gereicht, um ein Handy am Leben zu halten.
Interessant.
Ist schon mal was, ne?
Also ich habe tatsächlich wirklich am Wochenende eine Kartoffelbatterie gebaut oder besser gesagt zugesehen, wie eine gebaut wird. Ja. Ich habe da nur mich nur beratend eingebracht und auch so eine Limo-Batterie. Aber natürlich, da wieder dann ist es was anderes als Strom erzeugen. Aber ich habe tatsächlich eine Forschung, die genau zu dem passt, was du gerade erzählt hast. Mhm. Und zwar geht's um Forscherinnen und Forscher der Universität Linz. Die haben einen weichen Elektromotor gebaut.
Wie? Das finde ich jetzt total bizarr.
Also es geht, also normalerweise, wenn du sowas baust, wie eine Maschine, einen Roboter, einen Motor, dann ist das ja irgendwie hartes Zeug. Ja,
das ist halt Hammer, so ein Elektromotor, da ist so ein Magnetding, da ist dann Kupfer drum gewickelt und das läuft auf einer Achse und das ist alles hart, genau.
Genau, also das ist, und die haben halt quasi hier diese Forschungsgruppe, die heißt auch das Soft Materials Lab der Uni Linz, die entwickeln weiche Werkstoffe und Maschinen auf Basis solcher weichen Werkstoffe. Ja. Die haben vor kurzem schon mal so ein Biogel, irgendwas, frage mich jetzt nicht, was das ist, entwickelt, dass du quasi, wo du halt dann elektrische Bauteile draus bauen kannst. Was sie jetzt gemacht haben, ja, sie haben elastische Kunststoffe gebaut oder entwickelt oder verwendet mit kleinen Kanälen drin. Und in diesen Kanälen haben sie flüssiges Metall. Ja, und wenn du dann in einem magnetischen Feld Strom durch dieses flüssige Metall schickst, dann können sich die Teile bewegen, die verbiegen sich so irgendwie. Ja? Mhm. Und weil eben die Kanäle, in denen das sind keine Kabel, keine Metallstücke, sondern wirklich fließendes Metall in elastischen Kunststoffkanälen, kriegst du halt tatsächlich irgendwie elektrische Bauteile, Motorbauteile, die komplett formveränderlich und weich sind.
Aber damit treibst du dann jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie einen Roller an, sondern eher sowas wie Roboschlange oder sowas.
Ich stelle mir gerade vor, das ist ein Roller, ein Auto, so ein Comic-Ding, was alles so hin und her wabbelt und auf und ab
hüpft und so. Seine Form ändert und trotzdem fährt.
Nee, also das ist natürlich momentan noch Demonstration. Ja, also sie haben tatsächlich irgendwie hier, ich lese mal hier vor, das demonstrierten sie anhand eines weichen Roboter-Hais, mit dessen Flossen sich ein Farbstoff im Wasser schon verteilen ließ. Außerdem zeigte das Team mit einer Art Robo-Blume, dass sich ihre aus 5 einzelnen steuerbaren Blütenblättern bestehende Knospe in wenigen Millisekunden öffnen und schließen kann.
Ja, aber sowas meinte ich. Also das meinte ich mit Roboschlangen. Sollte eigentlich ein Witz sein. Aber ja, irgendwelche Tiere oder irgendetwas, das sich durch seine eigene Dynamik vorwärts bewegt und nicht einen Antrieb in vorne meiner Schraube oder sowas
hat. Ja, also in dem Fall tatsächlich geht es auch nicht mehr. Das waren jetzt nur Demonstrationsbeispiele. Wie gesagt, auch hier der Linzer-Ansatz kommt mit einer Spannung von einem Volt aus. Mhm. Also es gab schon vorher so weiche Motorteile, weiche Aktoren, wie das offiziell heißt. Aber die haben halt wirklich entweder eine geringe Leistung gemacht oder eine hohe Spannung gebraucht oder sehr lange gebraucht, um zu reagieren. Die reagieren halt, brauchen wenig Spannung und reagieren in Sekundenbruchteilen, funktionieren auch im Wasser. Und was sie mit diesem Robo-Hai gezeigt haben und mit der Robo-Blume haben sie wirklich gezeigt, die kann sich eben in Millisekunden öffnen und schließen und kann das irgendwie ein paar Millionen Mal machen, ohne sich abzunutzen. Und da kommt man dann natürlich, wenn man das dann wirklich besser beherrscht und auch kleiner bauen kann, in interessante Anwendungsfälle, weil die sagen, man könnte sowas, also so quasi sowas wie die Mini-Blume, die sich halt sehr schnell auf und zu macht oder sehr schnell verändern kann, dann kannst du die zum Beispiel mit dem Magnetfeld von einem Magnetresonanztomographen fernsteuern. Und wenn das klein genug ist, kannst du die quasi, hast du so einen Mini-Roboter, der irgendwie dann Blutgerinnsel beseitigen kann oder sowas, ja. Also dann, das sind quasi so die Anwendungsfälle, wo du hast das biegsam, das kann sich quasi beliebig anpassen, du kannst das im Wasser verwenden und die sagen, es könnten durchaus interessante medizintechnische Anwendungen rausfallen.
Ach, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ganz normale alltagstechnische Anwendungen irgendwann rausfallen. Also irgendwas, was ja, was sich bewegen soll schnell und wo du eben keinen normalen elektrischen Aktuator dran haben willst. Also bei solchen Meldungen denke ich oft, ich glaube, ich fände es geil, 30 Jahre jünger zu sein, damit ich 30 Jahre mehr Entwicklung noch mitbekomme.
Das denke ich mir bei allen Meldungen.
Auch bei dieser hier. Österreichische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass im Atomkern mehr Elementarteilchen drin sind, als bisher angenommen.
Ich habe gehofft, du lässt die aus.
Wieso?
Ja, weil ich dann schon wieder erklären muss, was es geht und das weiß ich nicht so genau.
Also, Atomkern, da drin sind Neutronen und Protonen. Ne? Die setzen sich zusammen aus Quarks, aus drei Quarks. So, ein Proton besteht aus drei Quarks. Jetzt haben sie aber einen Beschleuniger rumgespielt und haben Bumm gemacht und haben festgestellt, da ist noch ein Higgs-Teilchen rausgefallen. So. Das Schöne an der Meldung fand ich auch eigentlich gar nicht die Meldung selber, weil das sagt mir auch relativ wenig. Also es gibt einfach, ne, sie haben Beschleunigerexperimente gemacht und haben festgestellt, es fällt aus dem Atomkern mehr raus, als wir dachten, dass da drin ist. Also muss es da noch ein Teilchen geben. Und das scheint ein Higgs-Teilchen zu sein. Was ich toll fand, ist die Art und Weise, wie sie Higgs-Teilchen erklären, also das Higgs-Boson erklärt haben. Und zwar ist die Alltagserklärung für ein Higgs-Boson, das Higgs-Boson ist ein Gerücht, das die Runde durch einen Partyraum macht. Der Raum selbst ist das Higgs-Feld. Das Gerücht beginnt in einer Ecke. Die Leute stecken die Köpfe zusammen, um es zu hören. Dann wandert das Gerücht in Richtung der anderen Ecke, ja, als Zusammenballung von Menschen. Weil immer, wenn das Gerücht kommt, stecken die Leute die Köpfe zusammen. Wo es angefangen hat, haben die Köpfe schon wieder nicht zusammengesteckt. Aber überall da, wo das Gerücht ist, stecken sie die Köpfe zusammen. So, und überall da, wo sie die Köpfe zusammenstecken, entsteht Masse. Ist das cool?
Ja.
Ist das nicht die coolste Erklärung aller Zeiten?
Es ist eine coolste Veranschaulichung, weil ja, der Punkt, den diese Erklärung natürlich elegant ausspart, ist die Frage, wie entsteht jetzt quasi wirklich die Masse? Also wie entsteht aus dem Köpfe zusammensteckt oder wie macht halt das Feld die Masse? Da geht's dann, man muss aber hier die Wechselwirkung vom Higgs-Feld mit anderen Quantenfeldern berücksichtigen und so weiter. Da wird es dann deutlich schwerer, das Fahren oder
ich finde, unmöglich. Also diese destruktive Art von dir, das ist nämlich das Schlimme bei so Leuten wie dir, ihr habt euch so lange mit dieser kalten, emotionslosen Wissenschaft beschäftigt, dass ihr euch überhaupt nicht mehr für irgendwas begeistern könnt, außer Bier.
Doch, ich finde es wahnsinnig cool, so kleine Labortiere umzubringen. Das begeistert mich jedes Mal aufs Neue.
Terror! Wissenschaft ist Terror.
Nee, aber natürlich, ich kenne diese Higgs-Veranstaltung, die habe ich schon öfter gehört, die gibt es schon länger. Ich glaube, ganz am Anfang mal gab es die Geschichte irgendwie, so ein Promi geht durch einen Raum durch und um den Promi herum ballen
Margaret
sich die Leute
Thatcher.
Und so.
Ja. Es ist mit Margaret Thatcher, haben sie es erklärt, und darum habe ich es rausgelassen, weil ich Margaret Thatcher echt nicht leiden konnte.
Ich kenne es mit Lady Di oder sowas. Keine Ahnung, das ist ja schon alt. Also ich glaube, da gab es tatsächlich mal irgendwie von irgendeinem englischen oder britischen Wissenschaftsförderkommunikationsverein dann irgendwie mal so einen Aufruf, wer findet die beste Erklärung fürs Higgs-Teilchen, Higgs-Feld, und da kam dann das mit diesem Promi raus. Aber was tatsächlich, um das mal ein bisschen die Wissenschaft zurückzubringen. Also es geht im Wesentlichen darum, dass dieses Bild, das wir haben, immer noch von die Dinge sind Teilchen ja eigentlich falsch ist. Also wir stellen uns ja meistens zwangsläufig immer noch jedes Teilchen, sei es ein Higgs-Teilchen, ein Elektron oder was auch immer oder ein Proton, so als kleines Kügelchen vor.
Ja. Im Wesentlichen. Ist es ja, ist ja eine Energie, der wir diesen Namen zugewiesen haben.
Ne? Ja, also im Wesentlichen, das ist halt, und ich sehe immer noch oft oder lese immer noch oft so diese Geschichte vom Welle-Teilchen-Dualismus und dass das Ding, mal ist das Teilchen ein Teilchen, mal ist das Teilchen eine Welle, dann ist das Welle wieder ein Teilchen und so. Und das ist halt, das diesen Welle-Teilchen-Dualismus, das war wirklich lange Zeit, oder das Welle-Teilchen-Problem, bevor man diesen Dualismus irgendwie akzeptiert hat, das war ja lange Zeit wirklich ein großes Thema in der Naturwissenschaft, vor allem eben am Licht, ist Licht eine Welle oder ist Licht ein Teilchen? Ja, also Isaac Newton hat gesagt, Licht besteht aus Teilchen, dann kamen die anderen, Thomas Young und so weiter, haben gesagt, nee, Licht muss eine Welle sein, weil hier die Wechsel wirken und die ganzen Interferenzerscheinungen, dann kam wieder Einstein mit und die Quanten, die gesagt haben, ja, aber es ist doch wieder mehr, gibt ja nur einzelne diskrete Pakete, das muss wieder so teilchenmäßig sein. Und was dann meistens, was es noch nicht so ins Bewusstsein der öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft geschafft hat, ist eben die ganze Geschichte mit den Quantenfeldern. Mhm. Weil ich verlinke vielleicht in den Shownotes einen Podcast, den ich mal gemacht habe dazu. Denn
mache ich dann auch. Das, ich habe ja auch mal einen gemacht dazu.
Genau. Wir sind ja brav. Wir erzählen ja die Geschichte der Quantenfelder. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass du eben nicht mehr dieses in der modernen Naturwissenschaft, modernen Teilchenphysik, die eigentlich immer noch Teilchenphysik heißt, was irreführend ist, aber dass du eben die Dinge, die wir Teilchen nennen, Elektron, Neutrino und so weiter, Quark, dass das eben keine Teilchen sind, keine Wellen sind, sondern eben nur, es gibt nur noch die fundamentalen Bausteine der Dinge sind Quantenfelder. Ja, und wenn du in so ein Quantenfeld ist ein Ding, das vereinfacht irgendwie Energie hat, verschieden viel Energie an unterschiedlichen Orten. Mhm. Und wenn du ausreichend viel Energie in so ein Quantenfeld reinsteckst, vereinfacht gesagt, hüpft etwas raus, das für uns aussieht wie ein Teilchen. Ja. Ja, und wenn die Energie weg ist, dann geht das Ding wieder verschwuppt, wird wieder vom Quantenfeld aufgeschwuppt. Also das ist so ganz simpel das und mit dem drum habe ich auch das Problem, diese Nachricht von dem Mehrteilchen im Inneren eines Atomkerns zu verstehen, weil ich eben von der Forschung an sich zu wenig verstehe und mir aus der Darstellung der Forschung in den diversen Artikeln der Zeitungen, die ich gelesen habe, mir nicht klar wurde, um was es eigentlich geht. Weil
das kann ich dir sagen, das ist ziemlich simpel. Das verstehst du auch, wenn ich es dir erkläre. Für genauere Untersuchungen und eine endgültige Bestätigung der Berechnung zum Higgs-Boson werde allerdings ein Ausbau des Large Hadron Colliders im französisch-schweizerischen Grenzgebiet bei Genf benötigt. Darum geht's.
Genau, okay, ja, das ist ja doch beschlossen worden, aber
mehr CERN. Ja,
nee, ich sag gleich noch was zu mehr CERN, aber davor wieder so ein paar alte Bilder vielleicht irgendwie gerade rücken oder am besten alte Bilder abhängen. In dem Fall, wir stellen sie, ich mache das auch immer noch so, ja. Also wenn wir sagen, irgendwie, was du gerade gesagt hast vorhin, so ein Proton besteht aus Quarks. Was heißt denn das? Wenn ich sage, hier irgendwie ein Apfel besteht aus, das Beispiel. Pektin. Aber wenn wir jetzt vorstellen, es gibt ja in dem Sinne kein Proton. Mhm. Es gibt drei Quarks. Und wenn die drei Quarks zusammen sind, dann schaut das für uns aus wie Proton. Also wir zeichnen so in den Darstellungen, hast du gerne so einen Kreis und wie so ein Beutel und in dem Beutel hocken die drei Quarks drin. Und der Beutel ist das Proton oder so. Und das sind halt alles Bilder, die meiner Meinung nach wenig hilfreich sind. Ich weiß aber selbst da keine besseren Bilder, das ist das Problem. Und
das ist halt ein Wissenschaftskommunikationsproblem, denke ich mal als erstes, ne? Weil die Forscherinnen und Forscher, die damit arbeiten, die schreiben sowieso ganz andere Sachen auf. Aber sobald
dann
so ein Typ wie ich um die Ecke kommt und sagt, was heißt denn das, müssen die sich halt irgendwas überlegen, um zu erklären, was sie da überhaupt tun und warum sie es tun. Also ja, ich glaube, das ist ein unlösbares Problem auf
Dauer. Ja, ich weiß nicht, ob es unlösbar, will ich nicht sagen, aber natürlich ein schwieriges Problem. Und vor allem, du hast auch hier, wenn es jetzt quasi um die Higgs-Teilchen geht, ja, Higgs-Teilchen ist das, wie du gesagt hast, was die Masse macht, auch wenn wir nicht genau wissen und erklären können, also wir, die Wissenschaft schon, aber wir nicht genau wissen und erklären können, wie das funktioniert. Aber auch da, also das ist nicht so, dass quasi alles, was da rum die Masse wegen dem Higgs-Mechanismus hat, ja. Mhm. Der Großteil der Masse, den ein Atomkern oder ein Proton, sagen wir jetzt mal, hat, hat es nicht aufgrund des Higgs-Mechanismus, sondern der stammt aus der, vereinfacht gesagt, Bewegungsenergie der Gluonen. Mhm. Das sind nämlich auch noch Teilchen im Atomkern, der Teilchen, die die Quarks zusammenhalten. Ja, und die haben auch jede Menge Energie und der Großteil dieser Energie ist es, den wir als Masse des Teilchens wahrnehmen. Und von diesen Gluonen sausen haufenweise zwischen den Quarks herum. Also ich weiß jetzt nicht genau, was es heißt, wenn die sagen, da ist jetzt noch ein Higgs-Teilchen im Atomkern.
Ja, vielleicht
sind da ist natürlich auch jede Menge Gluonen drin.
Vielleicht sind die Gluonen das, was die Köpfe der Leute, die das Gerücht hören wollen, anzieht.
Ich glaube, da spazierst du die Metapher zu sehr.
Nee, ich habe gerade erst angefangen. Wir gehen jetzt ganz tief in den Metaphernbau.
Du hast ja auch, dann konnte ich sofort mit Fachwörtern.
mit chemischen Verbindungsnamen.
Du hast, ja, nee, die Wahl habe ich heute ausgelassen, aber du hast ja auch quasi in so einem Proton, ja, es stimmt schon, es besteht aus 3 Quarks, aber eigentlich sind da viel mehr Quarks drinnen, aber halt nicht konstant. Also es gibt sowas wie Valenzquarks, das sind quasi die Quarks, die gelten, ja, die bestimmen, dass es jetzt ein Proton ist oder ein Neutron und dann noch irgendwie andere, die halt nur kurzfristig da sind und wieder weg sind und da sind und so. Also da ist sowieso komplette Unordnung und Konfusion im Atomkern. Also darum habe ich habe halt nicht verstanden, wie jetzt genau dieses Higgs-Teilchen, was da drin ist, was es da auf, was es heißt, dass es da drin ist. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich weiß ja, dass wir kluge Hörerinnen und Hörer haben. Vielleicht kann uns das ja jemand erklären mit oder ohne Gerüchten.
Ja, vielleicht sogar eine Hörerin oder ein Hörer, die das ins Mikrofon erklären kann.
Also mache
ich eine Sondersendung. Lass ich den ganzen Tag mal erklären. Danach musst du dir das anhören, dann darfst du es wieder zerlegen.
Ist okay, gut.
Aber immerhin hast du gerade, ich muss das mal eben aufschreiben, wo ist denn jetzt der Zettel, wo ich das aufschreibe? Da hast du gerade einen schönen Sendungstitel gefunden. So, Konfusion im Atomkern.
Das ist
schön. Ja, das gefällt mir. Konfusion im Atomkern finde ich sehr schön.
Gut, dann erzähle ich was über Drohnen und Mücken.
Es geht... Aber wir kriegen jetzt nicht Drohnen in Mückengröße, die genau das Geräusch machen und uns nachts, wenn wir schlafen, überwachen. Bitte nicht.
Genau, die schreien. Und dann, wenn du wach bist, dann irgendwie lachen sie.
Na, sowas habe ich ja. Das nennt sich Scherzmücke. Das ist so ein kleiner Tongenerator, so ein kleines Plastikding. Ist eine Batterie drin und ein Fotosensor. Und sobald es dunkel wird, fängt das Ding an, Geräusche zu machen wie eine Mücke. Und sobald du das Licht anmachst, hört es auf.
Ach, das ist ja gemein. Das habe ich noch nie
gehört. Scherzmücke, sehr schönes Ding. Kannst du Leuten irgendwo oben auf dem Schrank verstecken und so.
Nee, also es geht um Folgendes. Es geht um das tödlichste Tier der Welt. Das ist nicht der Mensch, ja? Wie gerne mal erzählt.
Grätenfisch.
Nein, die Stechmücke. Ich habe ja schon gesagt, dass es Mücken sind. Ich habe es ja total schlecht aufgebaut. Es geht um die Mücken.
Aber nicht mal ich habe es gemerkt, weißt du.
Ja. Weil die Mücken natürlich wahnsinnig viele Krankheiten übertragen, unter anderem Malaria. Ja, also Malaria und diverse andere Infektionskrankheiten, aber Malaria ist halt wirklich extrem eine fiese Krankheit, wo wirklich irgendwie über 1 Million Menschen pro Jahr sterben daran. Ja, also das ist wirklich eine extrem hinterhältige Krankheit, wo man auch nicht wirklich viel machen kann. Du kannst dich gegen Malaria nicht wirklich impfen, vor allem weil Malaria auch irgendwie keine Virenerkrankung ist. Das sind irgendwie Einzeller oder Protozoen und ich weiß gar nicht, wie die offiziell klassifiziert werden. Das sind diese Plasmide auf jeden Fall. Und du kannst die Medikamente... Was
sind das schon wieder für Plasmide auf jeden Fall? Als wüsste ich, was Plasmide sind.
Ja,
was sind denn eigentlich Plasmide, Florian?
Das kann ich dir auch nicht sagen. Plasmide sind kleine, in der Regel ringförmige, autonom replizierende, doppelsträngige DNA-Moleküle, die in Bakterien und Archaeen vorkommen, aber nicht zum Bakterienchromosom zählen, also extra chromosomal vorliegen. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, was ich gerade gesagt habe. Ich muss mir wieder angewöhnen, mehr über Astronomie zu reden und nicht so viele andere Dinge zu erzählen. Auf jeden Fall wird Malaria nicht von Plasmodium. Jetzt habe ich es nochmal gegoogelt. Also das Ding, das Malaria auslöst, ist kein Plasmid, sondern das Ding heißt Plasmodium. Mhm. Und Plasmodien sind einzellige Parasiten. So, jetzt wisst ihr das.
Ja, danke. Entschuldigung, ich wollte nicht ablenken. Was war mit den Mücken?
Genau, diese Mücken übertragen diese Plasma-Dinger. Mhm. Und deswegen kriegen wir Malaria. Und Malaria
Mücken ist übertragen Plasma? Darum ist das auch so heiß. Darum wird das so heiß, wenn man einen Mückenstich hat.
Genau, ja. Haben alle kleine Laserschwerter und pieksen nicht damit. Und wenn wir, es geht halt wirklich, es wäre halt, wir könnten halt wirklich wahnsinnig viel für die Menschheit als Ganzes tun, wenn wir einen Weg finden würden, wie Mücken aufhören, Malaria zu übertragen. Eine Möglichkeit wäre halt dafür zu schauen, dass die Mücken gar nicht erst entstehen. Du musst halt irgendwie Insektenpopulationen, die Entstehung, die Fortpflanzung vor allem der Insekten verhindern.
Ja.
Und du kannst jetzt nicht hingehen und die alle irgendwie mit der zusammengerollten Zeitung abklatschen, dafür gibt es zu viel von den Dingern. Aber man kann probieren, sterile Männchen auszusetzen. Ja, also Mücken,
das haben Männchen. Sie doch gerade auch irgendwo gemacht, oder?
Ja, vielleicht erzähle ich genau von dem.
Das kann natürlich sein, ja. Ich hätte es andersrum aufgebaut, aber mir.
Ja, du bist der Journalist, ich bin nur der Wissenschaftler, der nicht weiß, was ein Plasmid ist und Plasmodium ist. Ja, also jedenfalls, es gibt natürlich auch Gentechnikmethoden, du könntest theoretisch auch so eine Mücke gentechnisch so verändern, dass sie quasi gar nicht mehr in der Lage ist, dieses Ding zu übertragen oder sich fortzupflanzen oder dass halt quasi die Plasmodien da gar nicht mehr irgendwie rein können und dann kannst du die so gentechnisch verändern, dass quasi diese gentechnische Veränderung sich quasi folgenden Generationen aufzwingt, also nicht so nach den normalen Mendelschen Regeln irgendwie, nur wenn zwei zusammenkommen mit der gleichen Veränderungen, dann kommt der Nachwuchs auch so raus, sondern wirklich, sobald sich ein Mücke mit dieser Veränderung fortpflanzt, dann kriegen alle Nachkommen das auch, also der Gene Drive, wie das heißt. Mhm. Sowas kann man auch machen, ist noch ein bisschen umstritten, ob man das machen soll und wie man es machen soll.
Eingriff in die Keimbahn und so. Mhm.
Ja, ich meine, das sagt mein Kollege bei den Science Busters, sagt immer, einerseits ja, andererseits ist es schwer, sich irgendwie was vorzustellen, was da schief gegangen, was halt mehr als diese über 1 Million Toten pro Jahr verursacht, das schon die Malaria verursacht.
Das stimmt auch, ja.
Aber in dem Fall geht es einfach nur, du hast quasi halt hier, du hast sterile Männchen, ja, also die halt keine, die sind, ich weiß gar nicht jetzt, wie die steril gemacht worden sind, aber die sind auf irgendwie steril gemacht worden.
Viel wahrscheinlich.
Was weiß ich, oder, ja, und die werden halt irgendwie ausgesetzt, damit halt möglichst, weil die pflanzen sich, also die paaren sich trotzdem, aber da kommen eben keine Nachkommen raus, ja.
Mhm.
Und du musst halt jetzt gucken, wie kriegst du möglichst viele von diesen sterilen Männchen dahin in die Population. Ja, die jetzt einfach irgendwie so, ja, irgendwie loslassen, rumfliegen lassen, das hat sich anscheinend als nicht unbedingt zielführend erwiesen, ja, weil du musst die halt wirklich so unter die Weibchen bringen, dass die halt auch wirklich sich dann mit ihnen fortpflanzen, dass da nicht einfach nur ein Haufen, irgendwie zehntausende sterile Männchen auf einem Haufen hocken und nicht wissen, was sie tun sollen.
Das Haufen anfangen und sich prügeln, man kennt das ja.
Wahrscheinlich, ne? Du musst dann irgendwie auch noch die, jedenfalls haben sie jetzt gerade hier also eine neue Technik getestet und eben mit Drohnen. Ja, die haben Drohnen und die Drohnen haben so Behälter, das passen 50.000 von diesen Mückenmännchen rein und da können die quasi wirklich so automatisiert rumfliegen, die Drohnen, und können dann auf unterschiedlichen Flughöhen, auf unterschiedlichen Flugrouten, die quasi gezielt ausbringen, diese sterilen Mückenmännchen, und das hat sich anscheinend sehr, sehr zielführend, das hat sehr gut funktioniert. Die haben dann Eier eingesammelt in dem Gebiet, wo die geflogen sind und haben die untersucht und geguckt, sind diese Nachkommen, diese Eier lebensfähig oder nicht, und haben gezeigt, dass der Anteil an nicht lebensfähigen Eiern im Vergleich zu einer Stechmückenpopulation in einem anderen Gebiet, wo keine Drohne unterwegs war, dass der um 50% erhöht war. Ja, also dort, wo die Drohne rumgeflogen ist, hast 50% mehr sterile Mückeneier gehabt.
Wow.
Was
das heißt aber auch, dass der Aktionsradius von so einer Mücke nicht so groß ist, dass es so ein unkontrollierter Ausbruch überhaupt werden könnte, oder?
Nee, das anscheinend nicht, ja.
Also sie wandern dann nicht einmal komplett durch Mittelamerika und sterilisieren da alles? Ich
habe keine Ahnung, wie weit Mücken so fliegen, aber offensichtlich nicht, nee. Hat man übrigens in Brasilien gemacht, ja, also da ist es untersucht worden.
Ja, cool, ich hatte sowas irgendwo als Schlagzeile nur gelesen. Ja, das ist cool.
Mal gucken, wenn wir jetzt in Zukunft, wahrscheinlich gehen es dann die Drohnen, hast du irgendwie statt den ganzen Mücken irgendwie 1 Million Drohnen, die überall genau rumfliegen.
Und da muss man dann mit Schrot drauf schießen, weil anders kriegt man sie nicht vom Himmel, das ist alles so anstrengend.
Ja, wer hat nicht irgendwie mal Adler abgerichtet, um Drohnen anzugreifen, oder habe ich das quasi in einem Science-Fiction-Film oder in einer Comedy-Serie?
Ich glaube, sowas gibt's. Naja. Britische Wissenschaftler, und das ist auch meine letzte Meldung und sie ist nicht gut, britische Wissenschaftler haben festgestellt, Übergewicht erhöht das Demenzrisiko. Große Studie, Langzeitstudie mit 6.500 Teilnehmern war das heißt, da ist durchaus eine ordentliche Zahl. Das Risiko für eine Demenz durch Fettleibigkeit im mittleren Alter, schreiben sie. Das ist, was ich jetzt bin, Anfang 50. Also wer mit Anfang 50 einen Body Mass Index von 30 und höher hatte, das ist Fettleibigkeit, hat ein um 31% erhöhtes Demenzrisiko gegenüber Normalgewichtigen. Frauen sogar noch mehr als Männer. Bei Frauen sind sogar 39% erhöhtes Demenzrisiko. Und das selbst, wenn sie andere Einflussfaktoren auf Volkskrankheiten rausrechnen. Also Rauchen, Gene, Diabetes, Bewegung, Bluthochdruck und Bildungsstand haben sie rausgerechnet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das zunehmende Übergewicht, was ja weltweit passiert, dass das zunehmende Übergewicht mindestens mitverantwortlich ist für das Zunehmen an neurodegenerativen Erkrankungen, ist sehr, sehr groß. Mit anderen Worten, Kinder, es hört's Fressen auf. Und zwar, solange ihr noch Zeit habt, das zu tun. Je älter ihr werdet, desto schwieriger wird es, dieses Verhalten zu entlernen. Für sie getestet.
Ja, ich überlege da gerade, also mir fällt sowieso nicht ein, wie dann der Mechanismus funktioniert, weil das Fett hast du ja nicht im Hirn, aber vermutlich wird es da irgendwelche...
Fett macht Entzündungen. Da dürfte der Zusammenhang liegen, denke ich mal. Also insbesondere das Bauchfett, das ist halt für, im Grunde bist du permanent entzündet. Also hast permanent Marker für eine Entzündung in deinem Blut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwie sich aufs Hirn auswirkt. Aber jetzt in die Details habe ich tatsächlich nicht so weit reingeguckt.
Ich habe noch eine schlechte Nachricht zum Schluss und davor einen Rekord.
Ja. Also ist der Rekord auch eine schlechte Nachricht? Sonst hättest du ja auch die gute Nachricht ans Ende bringen können.
Ne? Der Rekord ist, ich weiß nicht, ob der Rekord eine gute oder schlechte Nachricht ist, kommt drauf an, wie man es betrachtet. Die Wissenschaft, die Meteorologie in dem Fall, hat zwei neue Rekorde für Blitze eingetragen. Und zwar den längsten andauernden Blitz und den längsten von der Strecke her Blitz.
Zeit fände ich viel spannender.
Ja, was schätzt du denn? Wie lange hat der längste Blitz, den man bis jetzt kannte, gedauert?
6 Sekunden.
Gar nicht mal so schlecht. Damit warst du knapp unter dem bisherigen Rekordhalter. 2012 in Südfrankreich gab es einen Blitz mit 7,7 Sekunden. Mhm. Der neue Rekordhalter am 4. März 2019 in Argentinien 16,7 Sekunden.
Alter Vater.
Ja, da möchte ich auch nicht daneben stehen.
Ist der angeschlagen oder ist er?
Das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht in der Nachricht drinnen gelesen. So genau habe ich nicht reingeguckt. Der Blitz, der die längste Strecke hatte, das war ein anderer. Mhm. Ja, hier in dem Fall 31. Oktober 2018 in Brasilien. Ich tatsächlich 700 Kilometer.
Das ist lang.
Ja, von Wien bis Hamburg, wie uns die Zeitung, die darüber schreibt, entsprechend informiert. Da möchte ich auch nicht daneben stehen. Aber wahrscheinlich finden die irgendwie weiter oben in der Atmosphäre statt oder so. Aber trotzdem, also Blitze können fies sein.
Ah, krass. Also vor allen Dingen den mit der langen Dauer, das stelle ich mir ein wahnsinniges Spektakel vor. Ja,
ja, also man braucht, ich bin ja, weiß ich.
Hat das jemand fotografiert? Hast du das sehen können?
Nee, ich habe jetzt kein Bild gefunden davon. Aber du wirst das sicher auch schon erlebt haben. Ich habe es vor ein paar Jahren mal bei einer Radtour erlebt, dass ich eben wirklich mitten, also wirklich unmittelbar in einem Gewitter war. Mhm. War zum Glück irgendwie nicht irgendwo im freien Feld, sondern so geschützt, dass ich quasi mich nicht fürchten musste, außer aus irgendwie psychologischen Gründen. Und man scheißt sich enorm an, wenn man so mitten in einem Gewitter steht, wenn wirklich die Blitze links und rechts runterkommen. Und dann wundert man sich überhaupt nicht, warum die Menschen früher da alle möglichen mythologischen Geschichten mit Gewittern verbunden haben. Also das ist in extrem, wenn das ist schon
in Indonesien gewaltig. Um ein Gewitter herumgeflogen. Also, ne, so, ja, wir Flug verspätet sich ein bisschen, wir müssen ein Gewitter umfliegen. Und das war halt die ganze Zeit, war das Gewitter links neben dem Flugzeug und ich saß am Fenster und habe die ganze Zeit rausgeguckt und dachte, mein lieber Vater, ey, können wir bitte ein bisschen schneller fliegen und vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts? Das ist wirklich, wirklich krass. Und vor allen Dingen dann in den Tropen da unten, da hat das ja nochmal einen ganz anderen Schmackes, ne?
Ja, im Endeffekt vom Flugzeug kann ich sagen, ich war halt wirklich quasi ohne Schutz, also ohne Flugzeug oder sonst was, sondern wirklich so, da mitten im Regen, im Donner, im Geblitz, also da fühlt es sich auch sehr interessant an. Ja, interessant. Aber,
ja. Oh, interessant. Bam.
So, also dann jetzt noch hier die letzte Nachricht. Es geht um den Arbeitsmarkt und es geht um die Rolle von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt.
Und wir sind jung und wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft auf dem Arbeitsmarkt. Gab es noch mal so ein Lied von
wem? Ja, ein schönes Lied, kann ich nur empfehlen. In dem Fall geht es quasi um eine der grundlegenden Annahmen, wenn es um Sachen Gleichberechtigung geht. Wenn Frauen in einem bestimmten Arbeitsbereich jetzt präsenter und sichtbarer sind, dann würde man auch eher akzeptieren, also würden sie eher akzeptiert und man würde ihnen mehr zutrauen und es würde quasi die Unterschiede in der Bezahlung und so weiter würden langsam abgebaut werden, je mehr Frauen sichtbarer sind in dem Arbeitsfeld. Ja, also wenn jetzt irgendwie mehr Frauen in der Naturwissenschaft existieren oder sichtbarer existieren, dann würden die Vorteile abgebaut, sie würden gleich behandelt und so weiter und so fort. Also das ist die These, die da in dieser Studie geprüft wurde von Forscherinnen und Forscher aus England. Und sie haben sich ein Arbeitsfeld angesehen, wo Frauen tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark aufgeholt haben, nämlich die Veterinärmedizin. Ja. Also vor einigen Jahrzehnten, schreiben die, waren die Tierärzte meistens eben wirklich Tierärzte. Mhm. Heute, sagen sie, ist es an vielen Stellen schon fast ein Frauenberuf geworden. Also wirklich sind mehrheitlich Frauen. Auch an der Uni Wien, an der Veterinärmedizinischen Uni Wien, ist die überwiegende Anzahl der Studierenden weiblich. Also das ist wirklich anscheinend ein klassisches Beispiel, wo sich eben die Geschlechterzusammensetzung von hauptsächlich männlich zu hauptsächlich weiblich geändert hat. Und wo man jetzt überprüfen kann oder könnte, wie hat sich das quasi auf die Beurteilung der Frauen in diesem Job ausgewirkt. Mhm. Und haben jetzt Folgendes gemacht. Ja, sie haben eine Studie gemacht und zuerst mal in der ersten Studie einfach nur mal die Männer und Frauen aus der Veterinärmedizin einfach nur befragt, ja, wie es ihnen denn geht, ja. Und die Frauen haben berichtet, dass sie häufiger aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden und dass sie für ihre Arbeit weniger Wertschätzung erhalten als die Männer. Das war jetzt einfach nur die subjektive Befragung. Im zweiten Teil der Studie haben sie 200 Entscheidungsträger aus dem Bereich, also was auch immer, Manager, weiß nicht, wer da Entscheidungsträger in der Veterinärmedizin ist, aber Leute, die halt
ärztliche Bundesvereinigung,
was auch immer, Leute, die halt was zu entscheiden haben, ja, und haben den Leuten eine fiktive Bewerbung vorgelegt oder von dem Personalmanager am Bewertungsprozess, also eine fiktive Bewerbung und haben auch den Testpersonen wirklich so, die haben nicht gesagt, das ist jetzt hier fiktiv, sondern wie gesagt, das ist jetzt hier echt, ja. Wo dann die Person, die sich da bewirbt, dann auch wirklich einen Job kriegen wird. Ja, und diese sind zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Und es ist eh klar, was es geht, ja. Also die waren völlig identisch, die Bewerbungsunterlagen. Der einzige Unterschied war, einmal war der Name Elisabeth, einmal war der Name Mark. Mhm. Ja, alles andere war gleich. Ja, und auch die Bewertung, also die es war quasi keine reine Bewerbung, sondern wirklich eine bewertete Bewerbung, wo halt dann schon Personalmanager oder andere quasi diese Person bewertet haben.
Also,
und
die war auch nicht ist qualifiziert. Das war schon
sowas, ja. Die war halt auch nicht hundertprozentig positiv, diese Bewertung, sondern eben durchaus auch durchwachsen. Und was diese Entscheidungsträger dann sagen sollten, waren, wie schätzen sie die Leistung und die Kompetenz der Person ein und welches Gehalt sollen sie kriegen? Ja? Und tatsächlich hat sich gezeigt, wenig überraschend leider, dass die meisten dieser Entscheidungsträger den Mark für kompetenter als Elisabeth gehalten haben, dem Mark eher eine Karriere zugetraut haben und dem Mark auch ein höheres Gehalt zahlen würden, im Schnitt um 8% mehr.
Ah, der Gender Pay Gap.
Und was tatsächlich noch auch noch interessant war, die haben diese ganzen Entscheidungsträger auch befragt, ja. Nämlich sie wurden gefragt, ob sie glauben, dass Frauen und Männer in der Veterinärmedizin die gleichen Chancen haben und generell gleichberechtigt sind.
Und die Antwort war immer ja, ne?
Ja, 44% haben gesagt, sie sind der Meinung, ja, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Von diesen 44 waren 60% Männer. Ja, also die Männer, also von denen, die geglaubt haben oder gesagt haben, dass Frauen und Männer gleichen Chancen haben und gleichberechtigt sind, waren die Mehrheit Männer. Von denen, die gesagt haben, dass es immer noch einen Gender Bias gibt, waren nur ein Viertel Männer. Mhm. Ja, und das waren 40%, die gesagt haben, dass es einen Gender Bias gibt. Und der Rest hat keine eindeutige Meinung gehabt.
Ja, und konnte man sehen, wie viele von denen, die gesagt haben, es gibt einen Gender Bias, dann den Mann gewählt haben? Also das könnte man ja auch nochmal feiner granulieren da, ne?
Ich schaue gerade mal hier, genau, jene, die dachten, in ihrem Arbeitsgebiet gäbe es keine Ungleichbehandlung mehr, waren hauptverantwortlich für dieses Lohngefälle. Also die Siehst gesagt du? Haben, ja. Es ist eh alles gut, die waren die dem Markt mehr Geld gegeben haben als der Elisabeth.
Ja,
also wie gesagt, selbst wenn diese Stereotypen vermeintlich schon überwunden sind, können die sich anscheinend, sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unterbewusst immer noch festsetzen, Entscheidungen beeinflussen. Das sollte man auch in der Praxis berücksichtigen. Ja, also wenn es darum geht, diese Lohnschere zu schließen, diesen Gender Pay Gap zu schließen, ja, weil halt die Vorurteile der Gender Bias länger bleibt oder länger überlebt in den Köpfen der Menschen, auch wenn die Realität schon längst anders aussieht. Mhm. Ja, das ist die schlechte Nachricht zum Ende.
Tja, also außer du und ich, wir würden jetzt noch Tierärzte werden wollen, dann.
Das ist, glaube ich, etwas, was ich tatsächlich nie werden wollte.
Nee, im Leben nicht, nee. Kommen wir zur Werbung. Bevor.
Genau, denn tatsächlich gibt es jetzt nach langer Zeit wieder Dinge anzukündigen von meiner Seite aus. Das Erste, was ich ankündigen kann, ist ein neuer Podcast, den ich mache, nicht alleine, sondern einen Podcast, den ich gemeinsam mit einer Astronomin betreibe, nämlich mit Ruth, einer Studienkollegin von mir. Also wir kennen uns seit 20 Jahren, wir haben gemeinsam studiert. Sie hat auch dann später nach ihrer Arbeit als Astronomin angefangen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Sie hat zuerst in England gearbeitet, an so einem Science Center, ist jetzt wieder zurück in Österreich, hat dort ein mobiles Planetarium, so ein aufblasbares Planetarium, das sie mit einem selbstgebastelten Elektrolastenfahrrad durch die Gegend radelt und dann in Schulen und anderen Veranstaltungen den Menschen das Universum erklärt. Und wir beide haben gedacht, wir machen jetzt gemeinsam einen Podcast, unter anderem, weil Ruth dann auch mit ihrem Planetarium ja auch aus Corona-Gründen nicht mehr auftreten konnte und gedacht haben, es lohnt sich ein zweites Standbein für die Zukunft.
Und worum jetzt wird's gehen?
Der Podcast hat den fantastischen Titel Das Universum.
Ah ja.
Ja, es ist also das Universum. Wenn man was abkürzen will, es ist nicht der Universum-Podcast, sondern das Universum-Podcast oder der das Universum-Podcast, genau, wie auch immer. Also es geht um das Universum und ja, das Konzept ist jetzt nicht unbedingt, wir haben jetzt den Podcast nicht neu erfunden. Wir haben im Wesentlichen die üblichen Elemente aus anderen Podcasts, die üblichen Elemente einfach zusammengestellt und neu geklaut. Also wir
quatscht übers Universum und jede Folge ein anderes Thema.
Jein, also wir quatschen ein bisschen einfach miteinander und es gibt dann quasi, wir suchen uns halt eine aktuelle Forschungsarbeit raus, die wir halt dann besprechen oder die einer mit dem anderen bespricht. Und was dann tatsächlich auch so ungefähr 50% der Sendung ausmacht, ist wirklich, wir wollen Fragen beantworten. Ja, also wirklich konkret Fragen beantworten, die uns gestellt werden, die wir dann ausführlich beantworten aus der Hörerschaft. Also wir haben so ungefähr die momentan von den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, dauert jede Folge so eine Stunde, eine halbe Stunde macht die Diskussion der Forschung aus, die andere Hälfte sollen die Fragen ausmachen und die wir dann auch hoffentlich zahlreich kriegen. Also die Nullnummer ist erschienen, die kann man sich schon anhören. Die erste Folge ist schon aufgenommen, wie es so ist, mit den ersten 10 Minuten ein paar kleine Tonprobleme, aber sowas gibt es immer am Anfang, bis sich alles eingespielt hat, vor allem, weil ja Ruth noch, ist quasi ihr erster Erfahrung mit Podcast, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis sie das einspielt. Die zweite Folge, die ist schon aufgenommen, da läuft es technisch gut und im Laufe der Zeit wird ihr das hoffentlich alles einspielen und dann, ja, hoffe ich, dass ihr, wenn ihr an Astronomie interessiert seid, dann regelmäßig hört. Es ist ein bisschen so eine Mischung aus meinem eigenen Podcast Sternengeschichten und dem, was wir hier tun in Vrindwissenschaft. Also es ist nicht eine Person allein erzählt 10 Minuten was über das Universum und nicht zwei Personen reden 1,5 Stunden lang über alles Mögliche, sondern eben zwei Personen reden, die sich
mit dem Universum auskennen,
konkret reden über das ein Universum. Thema.
Ja, super.
Genau.
Sehr schön.
Ja. Das ist das eine.
Und ui, dann, noch mehr Werbung.
Ja, denn
ist doch eigentlich es gibt das
Auftritte.
Ja. Oh, du trittst wieder auf.
Ja, tatsächlich. Also es zumindest gibt es Pläne für Auftritte und es gibt Eintrittskarten zu kaufen. Nämlich, also die Science Buster Shows sind ja seit März alle ausgefallen und wie es im Herbst, ob es im Herbst weitergeht, werden wir sehen. Was es aber tatsächlich gibt, sind 4 Termine für August, nämlich in Wien am an der Donau, an der Donauinsel, gibt es ein nettes Lokal. So. Das heißt, Usus am Wasser ist so eine Open Air Bühne, also es ist eine sehr kleine, so 100 Leute ungefähr können da zusehen. Ich gehe mal davon aus, in entsprechend sozial distanzierten Abständen im Freien, eine überdachte kleine Bühne. Und da treten jetzt im August alle möglichen Künstlerinnen, Künstler, Kabarettisten, Kabarettisten auf und an den 4 Freitagen im August, also 7., 14., 21., 28. auch wir Science Busters in verschiedenen Konstellationen. Es werden immer nur 2 Menschen auf der Bühne sein, weil die Bühne klein ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann, an welchen Tagen ich mit dabei sein werde, aber wir werden so ein bisschen was von unserem normalen Klimawandelprogramm spielen, aber aufgelockert und aufgepeppt mit all dem Zeug, das wir jetzt in den letzten Monaten über Corona und Viren erarbeitet haben. Also wir schauen mal, was es da, wie es dann läuft, wie es dann wirklich aussieht. Und wer möchte und in Wien und Umgebung ist, die Links gibt's in den Shownotes. Also an den Freitagen im August kann man uns wieder mal live sehen. Und im Freien, wo man nicht so große Angst haben muss und ausreichend weit weg, gehe ich mal davon aus, von uns. Und ich freue mich, es ist ein bisschen seltsam, also ich freue mich schon natürlich drauf, andererseits ist es auch ein bisschen ungewohnt. Ja, also mittlerweile kommen einem Situationen komisch vor, die einem sonst überhaupt nicht komisch vorgekommen wären.
Ja, ich hätte halt das Problem, ich wollte ja mit Chris Marquardt mit dem Fotografie-Podcast auf die Bühne gehen eigentlich, dann kam diese Epidemie dazwischen und was ich komisch fände wäre, also ich habe wirklich gesagt, solange es keinen Impfstoff gibt, gehe ich nicht auf die Bühne, weil ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand sich bei mir in der Vorstellung mit irgendetwas infiziert, was er dann möglicherweise noch nicht mal überlebt oder so. Das fände ich, glaube ich, komisch. Hast du das irgendwie im Hinterkopf oder sagst doch, du da, nee, natürlich. Ist eigenes Risiko, wenn ihr kommt?
Ja, natürlich ist das, natürlich denke ich auch drüber nach. Also das, es ist sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, wie man es vernünftig abwägen oder lösen soll. Mhm. Weil einerseits natürlich, es ist was anderes, ob ich jetzt quasi hier mit 100 Leuten und im Freien eine Show mache oder ob ich jetzt irgendwie so wie jetzt unsere Premiere damals im Januar 900 Leute in der Halle.
Also da würde ich schon mal ich gehöre 100 Leute im Freien, stimmt, da habe ich jetzt auch nicht so drüber nach. Da hätte ich, glaube ich, auch keine Probleme.
Und was auch noch unterschiedlich ist, also du und ich, wir haben ja in dem Fall das Glück, also wir können uns quasi es leisten, nicht aufzutreten. Auch ich, obwohl ein großer Teil meines Jobs darin besteht, öffentlich aufzutreten, ich habe noch genug Rücklagen und noch einen Schwung anderer Tätigkeiten, die mich so über Wasser halten, dass ich das jetzt quasi nicht sofort machen muss. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, deren einziger Job ist halt aufzutreten. Und die haben jetzt seit einem halben Jahr im Wesentlichen kein Einkommen. Theater haben jetzt seit einem halben Jahr kein Einkommen. Und da muss man wie, ja, natürlich, die sind auch keine, in den meisten Fällen, keine irgendwie menschenfeindlichen Arschlöcher, Egoisten, denen alles andere egal ist. Mhm. Die wollen auch nicht unbedingt jetzt dafür verantwortlich sein, dass jetzt hier die Pandemie weitergeht. Aber andererseits, wie sagen wir, irgendwie in Schönheit verhungern ist auch nicht unbedingt so.
Richtig. Wenn das ja wirklich in so einem Venue mit 100 Leuten Open Air machbar ist, dass ihr da auftretet, ja, dann machst halt irgendwie, weiß ich nicht, jede Woche 2 Shows oder so. Das kann man ja auch machen, dass die Leute dann in mehreren Etappen sozusagen kommen, die früher alle in einer Show gesessen hätten.
Ja und nein. Also es ist natürlich ein sehr, sehr großes Planungsding, weil in dieser ganzen Theaterszene sind der wird ja auf Jahre, 2 Jahre im Voraus geplant. Mhm. Und alles, was jetzt abgesehen ist, sagt ja nicht nur ein Act ab, sondern alles sagen ab und alles wird verschoben, alles muss irgendwie geplant werden. Mhm. Und es gab ja, also wenn ich jetzt im Frühjahr absage, dann ist das Programm für Herbst und nächstes Jahr Frühjahr, nächstes Jahr Herbst ja schon da. Ja, dann kann ich im Wesentlichen, dann ist selbst eine Verschiebung ist eine Absage, weil ja dann dass die Verschiebung quasi auf andere Termine draufgeschoben wird. Und ich kann auch nicht nur beliebig, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, dann machen wir halt doppelt, weil wenn ich doppelt mache, dann fallen wieder andere Sachen weg. Also es ist alles gar nichts, das ist alles extrem.
Ist das so? Könntet ihr nicht in diesem Ding, wo ihr da auftretet auf der Donauinsel sagen, wir machen eine Vorstellung um 16 Uhr und eine Vorstellung um 20 Uhr oder so?
Sagen kann man das natürlich. Die Frage ist erstens, wir stehen ja nicht auf der, irgendwie auf 2 Brettern, die auf dem Fass liegen und erzählen was, sondern du hast halt irgendwie Bühnentechnik, du hast da Gastronomie, du hast halt irgendwie du hast Tontechnik und alles mit dabei und die müssen ja auch arbeiten, die müssen auch von irgendwas bezahlt werden und so. Das ist halt die Frage, kann ich das finanziert naja, mir die doppelte sowieso, Eintritt, also die doppelte, ja, ist die Frage, also, ob die sowieso da sind.
Aber würde ich wirklich mal fragen, weil das wäre im Zweifelsfall für alle Beteiligten super. Weil wenn der Tontechniker jetzt mit einer Show von euch einen halben Tag nur bezahlt kriegt, weil vielleicht auch gar nicht genug Geld da ist, um ihn den ganzen zu beschäftigen, und ihr aber sagt, ihr hört mal, wir können auch 2 Shows hintereinander spielen und doppelte Menge Leute durchschleusen, so dass er dann einen ganzen Tag bezahlt bekäme, wäre doch super.
Ja, muss mal gucken, wenn 100 Leute, das sind halt tatsächlich nicht viel, ja. Also 100 Leute, mit 100 Leuten kannst du halt dauerhaft ziemlich wenig finanzieren, ja, weil du kannst doch nicht irgendwie 50 Euro fürs Ticket verlangen, ja, da kommen auch keine 100 Leute. Ich meine, wir haben auch schon so
versucht, solidarischer Preis, also zu sagen, wir haben zwei Ticketpreise, der Normalpreis sind 25, der solidarische Preis sind 40.
Sowas kann man machen, wenn man selbst alles organisiert. In dem Fall legen halt die Veranstalter die Preise fest und die machen das halt so, wie sie es machen. Also da habe ich jetzt keinen Einblick, weil ich habe nicht die Kenntnisse und die Zeit, dann irgendwie auch noch im Management zu machen. Das macht das Management. Aber es gibt ja jede Menge Lösungen. Also wir haben verschiedene Ansätze. In Salzburg zum Beispiel im Herbst haben wir einen Termin geplant, wo wir genau das machen, ja. Wo wir quasi zwei Shows hintereinander spielen, damit halt das halbe Publikum, weil ja der Saal dann quasi, weil ja nicht alle rein können, die rein sollten ursprünglich laut Plan ins Theater, wegen den Abständen, wo die dann eben aufgeteilt werden auf zwei und so, und dann spielen wir zwei. Also das ist, die ganze Kulturszene ist momentan sehr konfus, die ist auch von der Politik sehr vernachlässigt worden. Da gibt's keine großen Rettungsversuche oder sonst was. Man kann ja auch sagen, ich weiß jetzt nicht, was die den Autoherstellern geben oder den Flugzeuglinien geben, aber man hätte auch sagen können, die Kultur ist uns auch was wert und ja, wir finanzieren halt jetzt mal die Ausfälle mal ein halbes Jahr durch. Ja, dann könnt ihr euch in Ruhe, müsst ihr keine Angst haben, müsst ihr nicht irgendwie aus quasi Lebenserhaltungszwang irgendwelche Veranstaltungen machen, die vielleicht aus medizinischen Gründen gar nicht gemacht werden sollen. Ja, ist alles sehr schwierig, wie so vieles in dieser ganzen Zeit. Aber wir probieren es mal im August im Freien am Wasser mit kleinem Publikum und schauen mal, wie es funktioniert. Und wenn ihr auch kommen wollt und Lust habt und euch entsprechend distanziert verhaltet, dann freue ich mich, euch aus der Ferne zuwinken und zurufen zu können.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.